IJCATS, den kritischen Filmpodcast, heute mit J.E. Thomberg.
Hallo.
Und wir sprechen über Experimentalfilme. Ich bin Christian Eichler. Hi. J.E., schön, dass du da bist und dass wir über dieses Thema jetzt mal hier sprechen können. Eine Frage vorher, hast du die Oscars geguckt?
Nee, die habe ich nicht geschaut. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, noch die in der Übertragung in den Hackischen Höfen zu schauen. Also, aber ich habe das dann doch gelassen. Ich hatte einen schönen Filmabend mit einer befreundeten Person von mir vorher und dann nochmal loszugehen, um 0 Uhr dann an den Hackischen Höfen aufzutauchen und um 3 Uhr wieder zu Hause zu sein. Das habe ich dann doch gelassen. Ich habe mir dann am nächsten Tag noch den Monolog von Conan O'Brien angeguckt, den ich dieses Jahr sehr enttäuschend fand. Und dann habe ich einfach nur mir bei Wikipedia die Preisträger durchgelesen und mir gedacht, das ist genau das, was ich erwartet hatte, dass der langweiligste Film im Feld wahrscheinlich den Oscar gewinnt. Und das werden sicherlich einige anders sehen, aber das sehe ich zumindest ich so. Und genau, mehr habe ich mich damit eigentlich auch nicht beschäftigt.
Ja, ich habe es tatsächlich diesmal seit langer Zeit mal wieder so ein bisschen live geguckt, weil die, ich glaube, es lag daran, dass es so spät war in diesem Jahr, im Jahr, dass schon irgendwie Zeitumstellung war oder sowas, deswegen waren wir eine Stunde näher dran an den USA und deswegen ging es dann tatsächlich schon um 0 Uhr los, Sonntagnacht, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen geschaut. Ich fand Conan ein bisschen besser als in den letzten, als im letzten Jahr. Ich fand so, dass sie so ein bisschen die Jokes witziger waren, er das ein bisschen besser gemacht hat, aber so die generelle Veranstaltung, also deswegen, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema, was wir jetzt haben, weil du hast neulich einen Post gemacht auf Instagram, J.E. Experimental ist ja da dein Account, wo du so ein bisschen über Experimentalkino gesprochen habt. Also der Post heißt, warum ihr unbedingt Experimentalfilme schauen solltest, und dann hast du auch noch einen Post gemacht, 10 bedeutende Experimentalfilme zur Einführung. Und mir ist aufgefallen, in diesem ganzen Oscar-Gucken, dieser ganzen Filme, ne, auch so Filme wie F1 und sowas, ne, also so Filme, wo wirklich so klar ist, wenn man schon das Poster sieht, worum es da geht, was da passieren wird. Und dann guckt man halt den Film und da kriegt man halt wirklich so genau das geliefert. Alles ist so in so einer ganz komischen, so ausgeleuchteten Ästhetik. Habe ich schon irgendwie gemerkt, dass ich mich wieder mal so ein bisschen sehne in so einem Kino, das irgendwie so eine Transzendenz vielleicht mir mal vermittelt oder indem ich mal über was anderes vielleicht auch nachdenken muss, als exakt über das, was so gefühlt schon im Booklet irgendwie so mitgeliefert wird mit diesem Film. Also da kommt dann so ein Film und dann weiß man, okay, das sind jetzt so die 3 Themen und dann guckt man sich das an und dann redet man im Podcast darüber, wie wurden jetzt diese Themen in diesem Film umgesetzt, und irgendwie hat man da manchmal so ein großes Fragezeichen. So zum Beispiel hatte ich das in der Marty Supreme Folge, und deswegen dachte ich, es wäre cool, wenn wir mal über dieses Thema Experimentalfilm jetzt reden. Eine Sache noch zu den Oscars, das muss ich richtig stellen. Carrie Condon ist nicht Rebecca Ferguson. Ich hatte das gesagt, dass Rebecca Ferguson ist in der F1 und ist einfach Carrie Condon, die ihr sehr, sehr ähnlich aussieht. Also ich habe im Internet gesehen, dass sehr, sehr viele das verwechselt haben, aber das wollte ich noch sagen. Aber meine Frage an dich wäre erstmal so ein bisschen, hat dich das auch zum Experimentalkino geführt? Diese Sache, dass man denkt, es muss doch irgendwie noch was anderes auch im Film geben, als, ich sag jetzt mal so, Blockbuster und Arthouse. Weil ich habe das Gefühl, viele fangen mit Blockbustern an, dann geht's so Richtung Arthouse-Kino und dann geht's manchmal so wieder so zurück und man versucht dann vielleicht den Blockbuster auch wieder so zu retten, und gefühlt drehen wir uns auch in dieser Schleife so die ganze Zeit, wenn wir über die Oscars reden. Hat dich auch so eine Not zum Experimentalkino gebracht, dass es noch was anderes irgendwie geben muss?
Das ist eigentlich schon ganz gut beschrieben von dir, würde ich sagen. Also dieses Gefühl hat mich schon recht lange dann im Studium begleitet. Ich hatte immer so ein unterschwelliges Gefühl des Unbehagens, auch beim Schauen von Blockbustern, beim Schauen von größeren Arthouse-Publikumserfolgen, verschiedenen Arten von populären Kino. Irgendwie kam das bei mir immer nicht so ganz so resonant an wie bei anderen. Irgendwie gab es da immer so eine grundlegende Skepsis bei mir. Und ich habe ja dann im Studium so ein bisschen auch über ein paar befreundete Personen, die sich mit bestimmten anderen Figuren im Kino irgendwie beschäftigt haben, zum Beispiel Michael Haneke oder Robert Bresson oder halt dem Regieduo Straupillier und so weiter, habe ich dann so ein bisschen den Weg in so eine in so alternatives Kino halt auch gefunden. Und da war der Experimentalfilm halt auch dann nicht weit. Also ich habe mich dann angefangen für alle Formen von so Gegenkino, alternativen Kino, Untergrundkino immer mehr zu interessieren. Und das hat sich halt auch bis heute gehalten. Und dass das aus so einer Not heraus entsteht, das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Punkt. Einfach weil ich das Gefühl hatte, dass mich die Beschäftigung mit Experimentalfilm immer sehr viel zufriedener zurücklässt als die Beschäftigung mit geschlossenen narrativen Formen wie dem Spielfilm. Also ich habe das Gefühl, die Filme ziehen sich über ihre eigene Lauflänge hinaus. Ich habe das Gefühl, die Filme bleiben länger bei mir. Ich habe das Gefühl, ich kann wirklich tagelang über diese Filme nachdenken. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, ich beschäftige mich mit etwas sehr Allgemeinem, mit etwas sehr Strukturellem, mit etwas sehr, auch eben, was du ein bisschen eben angedeutet hast, diese Frage nach Transzendenz, auch mit etwas, was über das bereits Existierende hinausgeht und hinausdenkt auf allen Ebenen. Und ich glaube, deswegen lässt mich die Beschäftigung mit Experimentalfilm häufig einfach zufriedener zurück als die Beschäftigung mit anderen filmischen Formen. Ja, durchaus.
Ja, ist interessant, weil ich bin auch noch mal drauf gekommen, weil ich gerade für den Gaming-YouTube-Kanal zum ersten Mal so richtig, also ich habe schon viele von denen gespielt, aber die Ursprungsspiele nicht, die Resident Evil-Reihe Spiele, das sind ja so Survival-Horror-Spiele. Und da fällt mir auch auf, dass in ganz vielen von diesen Spielen es irgendwie gar nicht gelingt, so eine gewisse Art von so übernatürlichem Grusel tatsächlich zu entfalten, was ja auch so eine Spielart des Horrors eigentlich so ist, sondern es ganz oft so ganz klar formuliert ist, was ist da jetzt gruselig, wo kommt das jetzt her, wie funktioniert das? Und das ist auch was, was ich manchmal so beim Film auch so das Gefühl habe, dass wir irgendwie so, weil die Filme so bestimmt strukturiert sind, weil es bestimmtes Figurenpersonal gibt, weil wir wissen, wie ein Hollywood-Film oder auch ein Arthouse-Film irgendwie funktioniert, dadurch schauen wir da so drauf und sind schon so ein bisschen in so einer Sicherheit irgendwie. Also wir wissen gleich, okay, das ist unsere Hauptfigur und die will irgendwas machen und da gehen wir dann mit und so. Dass aber irgendwie manchmal nicht so richtig so ein Gedankenprozess angeregt wird. Und bei experimentellerem Kino oder auch bei experimentelleren Szenen in Filmen, ich glaube, da ist ja so meistens der erste Kontakt, den man hat, ne? Also das ist so experimental. Film-Szenen gibt in narrativen Filmen. Also 2001 zum Beispiel von Kubrick wäre so ein Film, ne, wo wir eigentlich ja eine normale narrative Handlung haben, wobei das mit den Affen am Anfang auch schon ein bisschen was experimentalfilmmäßig ist, aber am Ende dann, wenn diese Reise so durchs All ist quasi so, dann hat man das so ein bisschen so als Effekt. Und das, selbst das fehlt mir manchmal ein bisschen, also dass wir das einfach irgendwie wieder heutzutage mehr haben. Das loben wir dann manchmal im Podcast, wenn es halt dann so ist, dass man so eine so eine Szene in den Film packt. Aber zum Beispiel auch, ich erinnere mich, in unserem David Lynch-Special hatte Lukas das, glaube ich, auch öfter mal so aufgeworfen, diese Frage, wie sieht man das eigentlich? Oder hätte er nicht auch noch mal noch einen, vielleicht so noch experimentelleren Film eigentlich machen können, ne? Also manchmal hat man das Gefühl, es ist wie so ein Feigenblatt quasi. Hat man dann eine Experimentalszene so im Film, ganz kurz, um so zu zeigen, ich könnte auch was anderes, aber man traut sich vielleicht nicht so diesen ganzen Film so zu machen. Und ich bin auch jemand, muss ich sagen, der sich damit nie so stark konfrontiert hat. Also ich kenne so ein paar Sachen. Ich kenne diese ganzen, weißt du, so Koyaanisqatsi, Samsara, diese ganze Art von Kino so ein bisschen. Dann haben wir ja die Maya Darren-Folge zum Beispiel auch gemacht. Ich habe Der andalusische Hund und so gesehen. Aber ich habe nie so diese Schwelle jemals wirklich überschritten, zu sagen, ich widme mich dem jetzt mal. Und ich fand ganz interessant, ich habe neulich im Geister, in dem Philosophie-Podcast, haben wir eine Folge gemacht zu einem drei Dialogen von Platon. Und da hat mein Gast gesagt, er hat irgendwann entschieden, er bringt sich die platonischen Dialoge über die Lehre bei. Also er ist auch nicht so der Experte dazu, aber über die Lehre quasi mit seinen Studenten erarbeitet er sich die. Und so habe ich gedacht, muss ich das jetzt auch mit dem Experimentalkino machen? Wir müssen jetzt quasi im Podcast darüber reden, damit ich einen Grund habe, das zu schauen. Denn es ist ja oft auch sehr sprödes Kino auf unterschiedliche Arten. Deswegen würde mich interessieren, kannst du das immer gut schauen? Mittlerweile wahrscheinlich schon. Oder war das am Anfang für dich schwierig, diese Filme eigentlich zu sehen? Denn das ist ja was, was viele Leute sagen, wenn sie jetzt hören, bei James Benning Eight Bridges oder was, da sind nur statische Shots von Brücken quasi. Warum soll ich mir sowas angucken?
Also es ist mir sicher am Anfang zumindest ein bisschen schwer gefallen insofern, als dass ich halt einfach irritiert war von der Neuartigkeit, die diese Formen, die ich dort gesehen habe, für mich hatten. Auf jeden Fall. Andererseits ist es dann aber auch so gewesen, dass ich relativ schnell dann bei mir eine so eine gewisse Lust oder Freude am Irritiertsein auch eingestellt hat. Ich hatte das Gefühl, wenn ich dann mit anderen Menschen drüber spreche, spricht aus mir auch so eine gewisse Begeisterung über das, was ich gesehen habe. Also das hat sich dann vor allen Dingen in der Konversation mit anderen Menschen eingestellt, egal ob es jetzt Menschen waren, die sich damit schon beschäftigt hatten oder sich damit noch irgendwie noch gar nicht auskannten. Ich hatte immer das Gefühl, ich spreche über etwas, was mich irgendwie bewegt und was bei mir geblieben ist. Und ich glaube, dass gerade diese, vielleicht war es dann auch an einem gewissen Punkt zumindest eine gewisse Lust und Freude daran, in die irritierten Gesichter von anderen zu schauen, wenn ich ihnen erzähle, was ich geschaut habe. Andererseits war es aber auch meine Freude daran, eben irritiert zu werden oder mit etwas konfrontiert zu werden. Mich wirklich auch anstrengen zu müssen, vielleicht in einem gewissen Sinne, weil das eben einfach für mich neu war. Und irgendwann hat sich dieses Wohlgefühl, was damit auch immer aber verbunden war, das Gefühl, dass ich mich mit etwas Sinnvollem, vielleicht irgendwie Größerem, Strukturellem, Allgemein irgendwie beschäftigt habe, hat dann dazu geführt, dass gerade auch Filme vielleicht von Filmemachern, über die wir jetzt in der Folge noch sprechen, eigentlich eher sogar dazu führen, dass es mir wirklich teilweise besser geht, nachdem ich diese Filme gesehen habe. Das ist, oder auch währenddessen eigentlich schon. Das, was andere Menschen vielleicht mit irgendwie Yoga oder Meditation oder ähnlichen Entspannungstechniken machen, diese Effekte, die von dort immer beschrieben werden, die treten teilweise bei mir ein, wenn ich so bestimmte Filmschaffende und deren Werk halt schaue. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Freiraum jetzt, mich damit zu beschäftigen. Meistens ist es ja, wenn man Filme schauen kann, hat man freie Zeit dafür. Das ist ja generell schon mal ein schönes Gefühl. Und ich verbinde diese Filme halt mit einem Raum freier Zeit, um zu reflektieren, nachzudenken, zur Ruhe zu kommen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auf dem, so die fundamentale Freude, die ich daran habe. Und alles über alles darüber hinaus können wir dann ja noch sprechen, auf jeden Fall auch an den Filmen, die wir uns ausgesucht haben.
Genau, drei haben wir uns ausgesucht. Ich finde, das ist gut, dass du das sagst mit Yoga, weil ich war da auch total, oder Meditation auch, ich war da auch total dran erinnert, auch weil ich jetzt angefangen habe, regelmäßig Yin-Yoga zu machen. Das ist das, wo man die Position so lange hält. Also wo man quasi eine so eine Position macht und dann wird die 3 Minuten lang gehalten. Und es ist nicht so, dass quasi diese Asanas ganz schnell durchgewechselt werden, wie das bei anderen Yoga-Formen ist. Ich bin da eigentlich gar nicht so sonderlich drin, aber das hat sich jetzt irgendwie so ergeben. Und ich musste daran denken, auch beim Schauen dieser Filme tatsächlich, weil das beim Yin-Yoga, finde ich, auch so ist, dass man erstmal keinen Bock hat, da hinzugehen. Meistens, wenn das so ist, dass man so, ah ja, okay, jetzt muss ich da hin, weil man im Kopf ja schon so das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie das ist und man so ein bisschen vielleicht auch sogar nur diesen Effekt am Ende will und die Sache vielleicht gar nicht. Aber wenn man dann da ist, dann setzt man sich in die erste unbequeme Position, dann kann man richtig so in seinem eigenen Körper spüren, wie man darauf reagiert, also wie man das erst als irgendwie fremdartig wahrnimmt, dann so das Gefühl hat, es tut ein bisschen weh, dann diesen Schmerz vielleicht auch so ein bisschen akzeptiert und dann irgendwann merkt man, wie so eine Ruhe sich irgendwie einstellt darin tatsächlich. Und das ist ja meistens innerhalb von 3 Minuten oder so. Und was ich dann auch oft so denke, wenn das ist, ist so, warum machst du das im Alltag nie? Also du musst erst irgendwo hinkommen und dann setzt sich jemand da vorne hin und sagt, das kannst du ja auch zu Hause machen. Und viele machen ja auch Yoga zu Hause, weiß ich auch. Aber es ist was anderes, ob du irgendwo hinkommst und jemand sagt dir das oder du machst es halt selber. Weil irgendwie wir im Alltag nicht so wahrscheinlich, weil sich der Verstand im Aufwachsen ändert, nicht so uns diese Zeit dafür nehmen. Und das hat mich erinnert an etwas, was im Cuts Discord auch beschrieben wurde, als es um James Benning ging, hat jemand geschrieben, als klar war, es läuft der neue James Benning-Film auf der Berlinale, was ist das denn jetzt eigentlich mit James Benning? So, weil das ist ja so, im Cuts Discord wird der immer irgendwie so abgehypt, oh, neuer James Benning-Film und so. Und ist ja auch so eine Größe des internationalen, vor allem Experimentalkinos. Und die Frage war dann aber, ja, warum soll ich mir das jetzt angucken mit diesen 8 Brücken da so lange? Ne? Also was ist jetzt so der Sinn dahinter so ungefähr? Und da hat jemand geschrieben, das fand ich ganz gut, als Antwort, Naja, würdest du das denn in echt machen? Wahrscheinlich nicht. Also du würdest dich nicht irgendwo hinsetzen und 10 Minuten lang, wie bei Ten Skies, nur in den Himmel gucken, nur auf eine Einstellung so. Weil wir haben irgendwie in uns so drin, dass wir nach einer bestimmten Zeit immer den Kontext eigentlich wechseln wollen. Und in Filmen kriegen wir oft auch ja den Kontext gewechselt, ne? Also es kommt jemand rein, dann kommt eine zweite Person, haben wir schon einen anderen Kontext, dann geht's weiter. Und wir merken ja alle in so einer Social-Media-Zeit, wo dieses Kontext-Switching die ganze Zeit ist, ne? Bei TikTok kannst du irgendwie in jeder Sekunde quasi einen komplett neuen Film dir da angucken, ist es ja auch wohl, dass die Aufmerksamkeitsspannen einfach sinken. Und dass es deswegen besonders schwer ist für uns. Es heißt ja schon, es ist für Leute mittlerweile schwer, einfach nur einen Film anzuschauen, wo man früher noch gesagt hätte, Film ist halt super unterhaltsam, ne? Es war für Leute schwer, ein Buch zu lesen oder sowas. Und das habe ich jetzt auch total gemerkt bei diesen Filmen, bei den Experimentalfilmen, über die wir sprechen, die ja alle langsam sind, also die alle lange Einstellungen haben, wo man wirklich so ein bisschen versinkt, dass das auch bei mir so war. Also, dass ich tatsächlich dieses Gefühl eingestellt hat von, ich bin erstmal irritiert, zu, ich finde mich zurecht, zu tatsächlich auch manchmal, ich finde es jetzt ganz angenehm, zu dann aber auch auf einmal wieder, boah, jetzt finde ich es wieder total gruselig. Also man merkt richtig, wie der Kopf so verschiedene auch Zustände durchmacht. Und das ist jetzt zum Beispiel bei der Meditation auch so, wo man ja bei der Meditation dann immer sagt, so, oder bei der Achtsamkeitsmeditation, und jetzt wollen wir wieder zurückkommen, quasi auf den Atem. So finde ich, hat man bei diesen Filmen auch immer so ein bisschen, dass man sagt, jetzt wollen wir mal wieder zurückkommen auf den Film. Also jetzt war ich ganz viel in meinem Kopf, und jetzt komme ich mal wieder zurück, was sehe ich da eigentlich so? Und das finde ich deswegen, da ist tatsächlich so eine Parallele auf jeden Fall.
Ja, das sehe ich absolut genauso. Also ich finde tatsächlich, dass was du beschrieben hast, einerseits, was ich interessant finde, ist, dass es, also wie du die Yoga-Übungen eben beschrieben hast, dass es da um unbequeme Positionen geht. Und das ist ja auch so,
Nicht
dass
immer,
man, wenn man.
manchmal sind die auch angenehm, aber ja, genau.
Also, aber dass es sozusagen darum geht, in eine Position einzunehmen, die man sonst nicht einnehmen würde, um eben bestimmte Sachen zu bemerken, die man sonst nicht bemerken würde. Und ich glaube, diesen ähnlichen Effekt sollen Experimentalfilme ja auch haben, dass man sich in eine ganz ungewöhnliche, unkonventionelle Position gibt, die sich querstellt zu der Art und Weise, wie man sonst vom ökonomischen System oder von der Alltagsstruktur und so weiter dazu angehalten ist, die Welt wahrzunehmen. Und ich glaube, deswegen würde ich halt auch zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Experimentalfilmen durchaus als so widerständischen Raum auch bezeichnen, weil diese Filme sich größtenteils alle eigentlich querstellen zu der Art und Weise, wie wir angehalten sind, die Welt wahrzunehmen, uns selbst wahrzunehmen, unsere Zeit zu gestalten. Und da stellen sich die Filme ja einfach, das sind die Filme ja eigentlich ein ziemlich starker Widerhaken zu. Also was die Bildinhalte angeht, was ihre Geschwindigkeit angeht, was ihre Abstraktion auch angeht. Da wird sich ja eigentlich auf allen Ebenen so ein bisschen emanzipiert von dem, was wir als Alltag begreifen oder unsere Lebenswelt begreifen. Und ich glaube, auch deswegen macht mir das so viel Freude, sich mit diesen unbequemen Positionen oder sich in diese vermeintlich unbequeme Position zu begeben, die dann eigentlich aber doch viel ergiebiger ist als die Positionen, die wir häufig so als bequem vielleicht wahrnehmen.
Ja, das finde ich total interessant, dass du das jetzt sagst, ne? Weil das ist ja echt so die Frage, wenn man versucht, das zu definieren, was ist denn jetzt eigentlich ein Experimentalfilm? Dann kommt irgendwie recht schnell diese Idee, das fordert irgendwie Konventionen heraus. Also wir denken das so ein bisschen ex negativo aus dem, was es nicht ist oder was es nicht hat irgendwie, ne, wenn wir das so beschreiben. So, also wir sagen ja oft irgendwie, die haben vielleicht keinen oder kaum Plot, vielleicht kein richtiges Schauspiel, vielleicht ist die Einstellungslänge des Films irgendwie anders, als wir das normalerweise kennen. Also entweder so total langsam oder die sind mega schnell zum Beispiel geschnitten. Vielleicht haben wir nicht mal richtige Objekte, die wir sehen, ne? Also vielleicht sind es nur Farben und Formen. Es gibt ja bestimmte auch quasi Strömungen, in denen man Stan Brakhage zum Beispiel dann angefangen hat, auch auf dem Film irgendwie zu kratzen oder sowas oder was aufzukleben, also auf das tatsächliche Filmmaterial quasi, ne? Also, dass wir dann gar nicht mehr so richtig etwas sehen, was gefilmt werden soll, vielleicht so, ne? Oder wir haben so ein ganz starkes Ausstellen der Technik, also der Film ist auf einmal unscharf oder hat ein besonders langsames Tempo, vielleicht auch in der Bewegung oder ein besonders hohes. Und was ich auch interessant finde, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt so zwei Sachen, die gegenüberstehen und über die wir oft natürlich explizit oder implizit reden, auch bei Cuts über Film, dass wir so eine Über- oder eine Unterwältigung haben sollen. Also entweder hat man das Gefühl, der Experimentalfilm will dich so ein bisschen unterwältigen auf eine Art, dass man sagt, das sind nur Brücken, die wir da sehen, oder es ist nur ein Fluss oder irgendwas, oder es ist nur eine Einstellung. Und dadurch, dass du dann quasi so, sagen wir, von den Reizen her vielleicht erstmal unterwältigt bist, dadurch kommst du dann aber ins Denken und fragst dich die ganze Zeit, was soll ich jetzt eigentlich damit? Also bist du viel aktiver am Denken, als du bei einem normalen, so überwältigenden Film bist. Oder Experimentalfilme können auch so dieses andere haben, dieses, du bist eigentlich überwältigt, also das ist eigentlich, die Bilder sind zu schnell oder es ist irgendwie total krass oder du bist verwirrt, wie diese Abfolgen entstehen und dadurch hast du ein stärkeres Gefühl, während du das schaust oder sowas. Ich glaube, man kann das nicht so ganz gegenüberstellen, dass das eine immer noch kommt, wenn das andere nicht da ist, sondern es ist sicherlich so ein Zwischending, aber das ist was, worüber ich nachdenken musste auf jeden Fall, dass man manchmal das Gefühl hat, auch wenn man darüber liest, dass manche Leute sagen, was ist das denn für ein Scheiß, das ist ja nur XY und andere schreiben so davon, das ist der überwältigendste Film, den ich je gesehen habe, auch sinnlich so ungefähr, ne? Also ich habe das Gefühl, zwischen diesem Spannungsfeld bewegt sich das ganz oft.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Experimentalfilm immer eine Form ist, die versucht halt die Extremen von einem bestimmten vielleicht ästhetischen System auszutarieren. Also du hast es ja schon beschrieben, es ist entweder nur das oder wirklich alles gleichzeitig und das eine enthält aber auch immer das andere. Wenn du einen Experimentalfilm siehst, wie die zum Beispiel von Stan Brakhage, die du angesprochen hast, da wird man wirklich mit dem Gefühl, da wird man wirklich bombardiert mit abstrakten Eindrücken, die du nicht sofort zuordnen kannst in einer enorm hohen Geschwindigkeit und gleichzeitig entsteht daraus aber auch immer aus dem Maximalismus wieder ein Minimalismus und aus dem Minimalismus irgendwie das Gefühl von dem Maximalismus. Also das Gefühl von dem einen bringt auch immer wieder das Gefühl für das andere hervor. Es ist immer gleichzeitig enthalten und der Experimentalfilm ist dann deswegen, finde ich, schon eine filmische Gattung, die Extremen austariert, die Extremen aber auch immer wieder vereinigt und eigentlich das Wenigste mit dem Meisten irgendwie versucht, manchmal in Einklang zu bringen, manchmal in Spannung zu bringen und aber auch einfach auf die Grundfesten zu gehen und vielleicht die Grundfesten dessen, was wir als Kunst oder Kino oder die Wahrnehmung unserer Welt im Allgemeinen verstehen, halt vielleicht in Spannung zu bringen oder in neue Verbindungen zu setzen. Und das finde ich halt daran auch so enorm spannend.
Ich auch. Und es gibt so ein Videospiel, das heißt The Witness. Das war immer lange mein Lieblingsspiel überhaupt. Und da ist man auf so einer Insel gestrandet und man muss so, wie erklärt man das, auf so Paneelen so Strichpuzzle lösen. Also man kommt an so ein Paneel und unten ist ein großer Kreis und oben ist so eine kleine Ecke und man muss dann quasi eine Linie zeichnen vom großen Kreis in diese kleine Ecke. Und das ganze Spiel erklärt sich nicht über Text. Also du kannst quasi diese Puzzle nur lernen, indem du die Puzzle löst und verstehst dann erst, ah, das funktioniert wahrscheinlich so, dann geht das andere wahrscheinlich so und so wird es immer komplexer, immer eine Komplexitätsebene höher. Und das Tolle an dem Spiel ist, dass dieser Titel, also The Witness, so diese Zeugenschaft, für mich auch immer, weil das hat so ein paar philosophische Aspekte auch, dieses Spiel, dafür stand, dass man quasi jetzt, während man das Spiel spielt, selber bezeugen kann, wie die Logik überhaupt funktioniert. Also während du das spielst, bist du quasi selber darüber überrascht, wie dein eigener Verstand eigentlich funktioniert, weil es dir ja niemand sagen muss, sondern sich alles so aus sich selbst quasi heraus erklärt. Und das habe ich auch so ein bisschen, da musste ich dann denken, beim Experimentalfilm, dass wenn man sowas wie Ten Skies sieht von James Benning, dass man so verschiedene Aggregatzustände irgendwie durchmacht im Kopf und dann so selber witzigerweise auch dabei ist, so zu bezeugen, wie man Bilder liest oder wie man Dinge interpretiert und auf was für Themen man kommt. Also das finde ich ganz spannend, dass nach so einer ersten Irritation und so ein, jetzt soll ich mir hier 2 Stunden lang diese Himmel angucken, ist es erstaunlich, bei was für Fragestellungen man am Ende für sich selber herauskommt eigentlich, die man aus diesem Film irgendwie so mitnimmt. Und das finde ich total spannend. Aber vielleicht, genau, machen wir das mal anhand der verschiedenen Filme. Klar, das ist jetzt quasi einfach jetzt nur ein lockeres Gespräch zwischen uns beiden. Das ist jetzt keine Abhandlung darüber, was ist Experimentalfilm an sich. Man muss vielleicht aber noch sagen, dass dieses Genre so verschiedene Geburtspunkte hat irgendwie, ne? Also wir haben so das frühe in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir so diese Zeit, wo so Avantgarde, Kino und Film dann irgendwie so aufeinander trifft. Und dann haben wir ganz viele verschiedene Arten, so Experimentalfilme durchzuspielen irgendwie, ne? Also wir haben so Surrealismus, Dadaismus, Futurismus, dann haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch wieder verschiedene Strömungen, so Strukturalismus vor allem, dann hieß es manchmal Underground-Kino, man hat es aber auch mal Avantgarde-Kino genannt. Also man hat sich jetzt so ein bisschen auf diesen Begriff Experimentalfilm irgendwie so geeinigt, ne? Auch wenn das ja gar nicht immer ein Experiment jetzt unbedingt ist, aber es gibt quasi so verschiedene Spielarten, kann man sagen, ne? Oder es wurde immer so ein bisschen unterschiedlich gesehen und steht halt sehr mit bildender Kunst auch irgendwie so in Verbindung. Also viele von uns haben wahrscheinlich Experimentalfilme auch im Museum schon mal gesehen, ne? Wenn man auf einmal in so einen Raum kommt, da ist eine Videoinstallation, sowas irgendwie, ne?
Genau, also das finde ich auch zum Beispiel interessant, wenn du die das Experimentalfilmkino der 20er Jahre ansprichst, dass das auch aus so einem Gestus entstanden ist, der die damals noch als profan eigentlich, als Kunst oder als ja, Bespaßung der Massen irgendwie gesehene Filmkunst dann so ein bisschen erheben wollte und sagen wollte, nein, das ist eine legitime Kunstform. Diese Kunstform hat diese und jene Grundlagen. Die können wir euch in zum Beispiel bei Hans Richter in, ich glaube, Rhythmus 21 heißt der Film, gibt es ja dann nur die Bewegung von bestimmten geometrischen Formen in unterschiedlicher Art und Weise. Und das dort haben halt verschiedene Kunstströmungen erkannt, dass die Grundlagen des Kinos für ihre eigene Kunst eigentlich auch sehr gute Grundlagen sind und deswegen das Kino halt für sich entdeckt. Gerade in einer Zeit, interessanterweise, in der das Kino ja sonst eigentlich immer mehr zu einer narrativen Form für das bürgerliche Publikum wurde. Und dann gab es aber eben diese ganzen Avantgarden, die das Kino eben auch für sich entdeckt haben und dann eben ganz dezidiert non-narratives Kino gemacht haben, so ein bisschen auch als eben Gegenbewegung, ne, so ein bisschen so aus einem antibürgerlichen Gestus heraus. Und das finde ich dann eben schon interessant, dass das in dieser Phase eigentlich so seine erste Hochzeit hat. Man könnte dann natürlich auch drüber sprechen, ob man nicht schon bei den ersten Gehversuchen des Kinos von Experimentalfilmen sprechen musste, weil es ja eben dann zu dem Zeitpunkt eben sogar auch noch den Charakter eines, ja, bei einer wissenschaftlichen Experiment hatte, bei Edward Muybridge, bei seinen bewegten Fotografien und so weiter. Aber das finde ich halt eben daran interessant eigentlich und das bewegt mich auch bis heute so ein bisschen der Gedanke, dass das Experimentalfilmkino auch immer eben im Widerstand zu bestimmten größeren Entwicklungen irgendwie entstanden ist und gleichzeitig halt gerade für auch filmwissenschaftliche Tätigkeiten halt super aufschlussreich sein kann, weil dort eben die Grundlagen des Kinos eigentlich beschrieben und austariert werden müssen, um zu begründen, warum man gerade den Film als künstlerisches Mittel benutzt.
Ja, ich finde das interessant. Du hast am Anfang, was hast du für einen Begriff benutzt? Lust oder Freude am Irritiertsein. Und das finde ich tatsächlich spannend, weil ich habe das Gefühl, so sind wir alle in Schanedeck reingerannt, bei dieser Berlinale zum Beispiel, und haben dann so die Pressereaktionen gelesen, wie furchtbar alle dann doch diesen Film fanden, wo man dachte, ah ja, okay, ihr habt noch nicht Blut geleckt, so ungefähr, an diesem Irritiertsein bei ihrem Kino, so ungefähr. Und das finde ich auch irgendwie interessant, dass quasi der Experimentalfilm immer so da ist und dann so die, und wir alle ja auch Experimentalszenen kennen und viele sicherlich irgendwie irgendwo mal dazu Kontakt dazu hatten, aber wir nicht so das Gefühl haben, der ist allgegenwärtig oder so. Es scheinen auch immer noch so Räume sein, die man verteidigen muss für so eine Art von Kino. Und obwohl im Internet so viel verfügbar ist, so ist es vielleicht trotzdem nicht so, dass wir diese Ästhetik so oft sehen. Wobei die Ästhetik selbst vielleicht schon, also wir haben bestimmt in Musikvideos, in Werbevideos und sowas natürlich so Experimentalfilm-Elemente, also wo man wirklich auch mal längere Sequenzen vielleicht nur mit Formen und Farben oder so macht. Aber trotzdem finde ich irgendwie interessant, dass, glaube ich, es vielen, könnte ich mir vorstellen, die das hören, so ein bisschen geht wie mir, dass sie immer so dachten, ich will mich eigentlich da mal damit beschäftigen, aber so richtig weiß ich eigentlich gar nicht, genau, wie man das eigentlich macht. Vielleicht können wir mal, genau, jetzt mal über so ein paar Filme sprechen. Und zwar haben wir gesagt, wir fangen mal an mit Wavelength von Michael Snow. Das ist ein Film von 1967 und Michael Snow ist quasi so ein ganz wichtiger Experimentalfilmer aus Kanada, kommt der ursprünglich, und der hat ganz viele verschiedene Kunstformen quasi auch gemacht. Und in Wavelength, der auch nur 45 Minuten lang ist, deswegen würde ich sagen, es ist kein schlechter Einstiegsfilm in Experimentalfilme, weil man noch nicht quasi diese 2 Stunden über sich in Anführungsstrichen ergehen lassen muss, sondern erstmal nur 45. Ist es so, dass wir so ein Apartment sehen, das ist irgendwie so ein New Yorker Apartment, so ein Loft irgendwie, sieht aus wie so ein Künstler-Atelier, und wir haben so eine statische Kamera, die darauf filmt, und wir fragen uns dann natürlich, was ist das jetzt, was sehen wir da? Und man merkt dann ganz langsam, dass diese Kamera reinzoomt, also dass wir hier wie so einen 45-minütigen Zoom quasi haben, der auf auf was eigentlich drauf zoomt, fragt man sich, ne? Also da ist so ein gelber Stuhl, der steht so in der Mitte irgendwie vom Fenster. Und wir sehen draußen auch manchmal so ein LKW langfahren oder sowas. Also man hört auch irgendwie, dass draußen das Leben scheinbar stattfindet. Und wir haben auch ein bisschen Plot tatsächlich in diesem Film. Also nicht gar nichts, sondern es gibt tatsächlich Menschen, die da sind. Wir haben zwei Personen, die sind am Anfang da, die hören Strawberry Fields von den Beatles und trinken da Kaffee, glaube ich. Und dann haben wir einen Mann, der in dieses Apartment kommt und stirbt auf einmal. Und dann haben wir am Ende noch mal eine Frau, die reinkommt und so ein ganz, ja, wie so apathisches Telefonat führt darüber, dass da jetzt jemand liegt. Und wir wissen aber nicht, ist das ihr Apartment oder was ist da jetzt eigentlich so los? Und was wir haben, ist das so eine, wie heißt das, so Sinusnotengeräusch, dass das immer weiter anschwillt, während wir den Film sehen. Also der heißt ja Wavelength und wir haben quasi so ein seltsames Geräusch, was immer lauter wird. Und wir sehen dann ganz am Ende, dass der Film auf dieses Bild im Hintergrund, also hinter diesem gelben Stuhl oder darüber hängt so eine kleine Postkarte mit so einem Bild oder ein Foto ist es einfach an der Wand. Und das sind Wellen quasi, die man sieht tatsächlich. Und genau, so viel vielleicht erstmal dazu. Was hältst du von diesem Film?
Das war eine meiner ersten größeren Konfrontationen mit dem Experimentalfilm während meines Studiums. Und ich war beim ersten Sehen wirklich von diesem Film regelrecht erschlagen. Also ich kann mich sogar an meine Sitzposition auf dem Bett in meinem Zimmer noch erinnern. Ich kann mich an das Geräusch erinnern, das meine Ohren ja eigentlich mehr oder weniger gepierst hat während des Films. Ich kann mich daran erinnern, wie meine Augen immer wieder zu den Rändern des Bildes gewandert sind, während ich den Film geschaut habe.
Stimmt, das Bild ändert sich auch die ganze Zeit, ne, habe ich vergessen zu sagen. Aber wir sehen auf einmal das Bild auch im Negativ oder auf einmal ist die ganze Beleuchtung im Raum irgendwie anders oder wir sehen so seltsame Überlagerungen kurz, dass man denkt, es verschwimmt. So, das habe ich noch vergessen zu sagen, genau.
Und dann bemerkte ich immer, ach, der Rand hat sich ja verschoben. Da bewegt sich ja etwas. Und das kann man aber, während man den Film schaut, wegen der ganzen anderen ästhetischen Mittel, die du gerade schon angesprochen hast, die ja auch innerhalb des Bildes zu sehen sind. Einerseits wegen der figürlichen Bewegung rein und raus aus dem Bild, die dort stattfindet. Andererseits wegen der Verwendung des Negativs und diesen Flackereffekten, die dort benutzt werden. Deswegen bemerkst du diesen Zoom, der da stattfindet, eigentlich immer nur so momenthaft, in dem Sinne, es hat sich etwas getan. Und habe ich dann schon gemerkt, okay, hier sehe ich wirklich einen Film, der verändert mein Körpergefühl einerseits, der verändert meine Wahrnehmung andererseits, der verändert die Art und Weise, wie ich meine Augen bewege. Auf einmal habe ich angefangen, auf ganz kleine Details zu achten, architektonische Details, Texturen, an der Decke, was sich draußen hinterm Fenster irgendwie abspielte. Also mein Blick wanderte eigentlich dann immer mehr vom Inhalt des Bildes zur Form des Bildes und das hatte aber auch gleichzeitig eine sehr aufrührende, sofortige Wirkung irgendwie auf mich. Also und da fand ich es wirklich schön zu fühlen, wie sich das Nachdenken und das Reflektieren so zusammenfindet mit so einem fast irgendwie reinen Empfinden. Und das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht dann beim ersten Sehen und beim diesmaligen Sehen, ehrlich gesagt, war es fast genauso.
Ja, das ist echt irgendwie spannend. Bei dieser Art Kino ist es ein bisschen so, wie man das ja immer hört, dass das wohl so ist, wenn man einen Sinn verliert, dass sich dann andere Sinne irgendwie stärker ausbilden, ja, also dass Blinde zum Beispiel ein klareres Gehör haben oder da stärker verschiedene Unterschiede erkennen können, die man, wenn man sehen kann, vielleicht gar nicht so richtig wahrnehmen würde, so, ne, und das finde ich auch total bemerkenswert, wenn man sich diese Filme anguckt, dass man auf einmal dann, weil man das was anderes nicht hat, ne? Also weil man jetzt keine Darsteller hat, die jetzt wirklich sagen, so darum geht es jetzt hier oder sowas, ist man richtig zurückgeworfen und weiß halt selber nicht, was das jetzt soll eigentlich, dass man das hier sieht und fängt dann tatsächlich an, sich ganz viele Gedanken zu machen, während man das schaut. Also man fragt sich erstmal, was ist das überhaupt für ein Raum, den wir da irgendwie sehen, ne? Wo befindet sich der? Dann guckt man die verschiedenen einzelnen Gegenstände an und sagt, okay, wie ist dieses Regal aufgebaut? Wie ist rechts diese Seite von dem Raum mit wie aufgebaut? Was ist mit diesem Stuhl? Dann kommen tatsächlich die Leute rein und hören ja dieses Lied und du denkst dir, wie sind die eigentlich in Beziehung zueinander? Ja, kennen die sich? Sind die befreundet? Warum spielt da jetzt dieser Song, der so eine klare popkulturelle Verortung eigentlich tatsächlich ist? Und Dann bringen wir aber doch immer, habe ich das Gefühl, schon so Filmlogiken wieder mit rein. Ich erinnere mich noch, als Lukas, als wir über Jan Dielmann gesprochen haben, in der Folge zu Chantal Ackermann, sowas gesagt hatte wie, das ist ja eigentlich auch ein Horrorfilm oder sowas. Und ich finde es ganz spannend, weil das liest man oft, wenn man sich diese Letterboxd-Einträge zum Beispiel zu Experimentalfilmen anguckt, dass sie sagen, das ist ja eigentlich ein Horrorfilm oder das ist ja eigentlich eine Comedy oder sowas. Also ich finde ganz interessant, dass wir halt auch, und deswegen ist Experimentalkino, glaube ich, wirklich philosophisch, weil man fängt dann doch an, eigene Kategorien fast zwangsläufig mitbringen zu müssen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie beim Yoga oder bei der Meditation. Ne, wahrscheinlich ist die Erleuchtung das Ziel eigentlich. Eigentlich ist es wahrscheinlich das Ziel, man ist nur anwesend im Film oder so. Aber das kann der Verstand, glaube ich, nicht so richtig. Und deswegen muss er immer wieder diese Schleifen drehen und sich dann doch fragen, ist das doch eine Narration? Und das hatte ich zum Beispiel total stark bei dem Film, dass als dann dieser Mann stirbt und wir immer weiter so Richtung dieses Stuhls gehen, auf den man irgendwie immer so fokussiert ist, also dieser gelbe Stuhl in der Mitte dieses Bildes, irgendwie denkt man so die ganze Zeit, damit ist irgendwas. Und dadurch übersieht man dieses Bild dahinter eigentlich, auf das dann aber gezoomt wird. Und als dann irgendwann diese Wellen zu sehen sind, der Film heißt ja auch noch Wavelength und sowas, dann hatte ich so das Gefühl, ach so, hat dieses Bild oder hat die Welle selbst irgendwie den Mann getötet? Kann das zum Beispiel sein? Also ich finde das ganz interessant, wie man so anfängt, sich auch so einen Plot oder so eine Idee zurechtzulegen und da manchmal dann doch irgendwie anfängt mit dem Konstruieren, aber auch immer weiß, das muss es auch nicht bedeuten. Und dann lässt man auch wieder davon ab. Und das passiert beim normalen Filmgucken, habe ich das Gefühl, nicht so. Auch wenn wir natürlich auch bei narrativen Filmen, oder ich höre dann immer auch gerne natürlich solche Besprechungen, und wir versuchen die auch selber bei Cuts zu machen, das auch spannend ist, so viele verschiedene Lesarten da irgendwie reinzulegen. Aber ich habe das Gefühl, beim Experimentalfilm passiert das wirklich in besonderer Form.
Das Gefühl habe ich auch. Vor allen Dingen macht es, glaube ich, auch auf die Grundlage filmischer Rezeption an sich auch aufmerksam, dass wir grundsätzlich immer am Konstruieren sind. Und häufig wird dann als Qualitätsurteil über Filme halt geurteilt, insofern als dass dieser Prozess möglichst nicht fühlbar sein soll, dass wir konstruieren. Wir wollen so eine lückenlose, homogene, einheitliche Erfahrung mit dem Film haben. Und Experimentalfilme stellen sich da halt insofern quer, als dass sie uns halt bewusst machen, wir sind immer eigentlich am Konstruieren, am Kategorisieren. Selbst im geschlossensten narrativen Film gibt es immer ästhetische Mittel, die eingesetzt werden, um eine Konstruktion herzustellen. Und ich glaube, viele Menschen haben anscheinend am Kino mehr Freude, wenn dieser Konstruktionsakt, den wir selber als Publikum auch vollziehen, wir sind ja erst diejenigen, die den Film überhaupt vervollständigen, dass das eben nicht spürbar ist. Bei mir ist das ehrlich gesagt eher umgekehrt. Ich finde, ich habe eine gewisse Freude an der Sichtbarkeit der Konstruktion, die der Film vornimmt, aber auch eine Freude an der Fühlbarkeit der Konstruktion, die ich selber irgendwie vornehme, weil ich habe dann das Gefühl, das macht einen Gesprächsbereiter, das macht einen Interessierter am Diskurs, das ruft so ein bisschen mehr auch Engagement irgendwie hervor auf verschiedenen Ebenen. Und ich finde das gerade bei Wavelength so interessant, dass dieses Engagement gerade dadurch entsteht, dass er dieses Verhältnis, was wir vorher beschrieben haben, dass der Experimentalfilm häufiger mal als Form so in den Spielfilm so ein bisschen reinblutet, als kleines Fragment, hier einfach umkehrt und Spielfilmfragmente in den Experimentalfilm reinbluten lässt, eigentlich mehr oder weniger. Und dieses Verhältnis einfach mal vollkommen auf den Kopf stellt und uns damit dann erst bewusst macht, dass eigentlich selbst in jedem Spielfilm wir diejenigen sind, die uns zwischen eigentlich vollkommen disparaten Bildern eine Konstruktion irgendwie herstellen.
Diese Dauer der Räume, auch wenn die Menschen nicht drin sind, das ist was auch in den beiden anderen Filmen, die wir besprechen werden, finde ich, vorkommt. Und das ist in Wavelength eigentlich ganz cool, weil die Menschen dann kurz immer doch da sind. Ne? Also wir haben dieses Paar, diese beiden Leute, dann haben wir den Mann, der stirbt, dann haben wir die Frau, die irgendwie reinkommt und sich fragt, warum. Und das könnte ja tatsächlich eine kurze Abfolge von Szenen in einem normalen Spielfilm sein eigentlich, ne, dass wir das so haben. Aber was der eigentliche Inhalt dieses Films ist, ist irgendwie dieser Raum, der erfahrbar gemacht wird. Und das hat so eine Faszination und hat, glaube ich, und das ist bei den anderen beiden Filmen auch so, hat einerseits eine was Beruhigendes, also dass man sieht, ah, es ist einfach dieses Atelier und jetzt wird's wieder hell und jetzt wird's dunkel und sowas. Also irgendwie hat das was Erdendes, einfach nur diesen Raum zu sehen. Und andererseits hat das so einen komischen Grusel, dass so die Objekte da sind, während wir eigentlich nicht anwesend sind und irgendwie so ihr Eigenleben fast haben. Und das ist bei Wavelength ganz cool finde ich, dass dadurch, dass der Film dauernd ja dann doch die Form ändert, also wir sehen quasi ja diesen Zoom, aber wir sehen ja nicht nur den, sondern es wechselt ja die ganze Zeit die Lichtstimmung durch. Ne? Also wir haben das Gefühl, es ist jetzt gerade Abend, auf einmal ist jetzt Nacht. Und dadurch nehmen wir auch diesen Raum ganz unterschiedlich wahr, finde ich so. Also manchmal hat man das Gefühl, das könnte ein Arbeitsplatz vielleicht von mir sein, dann ist es vielleicht eher wie ein Schlafzimmer und so. Und das finde ich irgendwie auch interessant, während man den guckt, und das ist mir bei Ten Skies und bei Sleep Has a House auch aufgefallen, dass es echt interessant ist, wie schnell sich unsere Betrachtung ändern kann von einem Ort durch Beleuchtung oder durch Licht und Schatten. Also dass tatsächlich wir auf einmal das Gefühl haben, boah, das ist ja jetzt bedrohlich. Und das ist aber jetzt nur, weil sich irgendwie so die Lichtstimmung so ein bisschen geändert hat. Und das finde ich auch irgendwie spannend, während man das schaut.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass es sowieso sehr interessant ist, wie im Experimentalfilm uns eigentlich auch bewusst wird, wie stark Ästhetik eigentlich unser Dasein beeinflusst. Also wie wir uns, nicht nur wie wir uns fühlen, sondern auch wie wir uns in der Welt positionieren. Eigentlich genau das, was du eben angesprochen hattest, dass Räume auf einmal vollkommen anders wirken können, wenn eine andere Lichtstimmung ist. Es hat sich ja eigentlich nichts konkret an diesen Räumen dann irgendwie dadurch geändert, aber wir haben trotzdem das Gefühl, dass sich an diesen Räumen was geändert hat, dass die vielleicht dadurch irgendwie auch ein Eigenleben annehmen. Du hast ja auch schon eben diesen Grusel in Bezug auf die Objekte, die eben zu sehen sind oder halt eben irgendwie nur ansatzweise zu sehen sind oder zu erahnen sind, dass man halt dadurch das Gefühl hat, die haben so ein Eigenleben. Und das referiert ja eigentlich auch wieder zurück auf das Kino an sich, dass wir halt immer, wenn wir Filme sehen, das Gefühl haben, dass sich da Bilder bewegen. Das ist ja eine Illusion, die erzeugt wird, dass sich eben die Bilder bewegen. Und dass wir das Gefühl eines Eigenlebens von etwas haben, was eigentlich unbelebt ist. Und ich glaube, gerade bei Wavelength ist das eine Sache, die da vorgenommen wird, dass die, durch diese ästhetische Bearbeitung dieses Raums wir auf einmal das Gefühl bekommen, etwas, was wir eigentlich als unbelebt irgendwie wahrnehmen würden, hat auf einmal eine Lebendigkeit. Auch das Foto am Ende, bei dem der Film dann letztendlich ankommt, scheint dann auf einmal für uns ein Eigenleben zu haben, obwohl es sich ja noch nicht mal wirklich bewegt. Aber es scheint irgendwie dann doch eine andere Form der Lebendigkeit zu haben, die nicht mit unseren üblichen Kategorien davon, was wir als lebendig und unlebendig irgendwie wahrnehmen würden, mehr zu tun hat, die vielleicht es nur eben auch so im Film geben kann. Und dadurch entsteht dann halt so ein gewisser Gegenraum, der auch eben, wie du gesagt hast, finde ich vollkommen richtig, sagst, auch unheimlich ist. Und ich finde auch die anderen beiden Filme, über die wir sprechen werden, da kann man auf jeden Fall durchaus über das Unheimliche sehr gut sprechen.
Hast du noch was zu Wavelength sonst? Weil natürlich, wie siehst du das mit diesen Wellen? Also einmal haben wir dieses Geräusch, dann haben wir dieses wechselhafte Licht natürlich, was wir sehen, was ja auch irgendwie wellenförmig beschrieben werden kann. Dann haben wir tatsächlich dieses Bild der Welle irgendwie am Ende. Hast du irgendwie eine Interpretation für diese Zusammenkunft?
Also einerseits, wenn ich das jetzt im Kontext des Werkes von Michael Snow auch betrachte, Snow ist jemand, der sehr interessiert einerseits an Technikexperimenten ist. Es gibt zum Beispiel diesen Film La Région Centrale, wo er eine ganz spezielle Kamerakonstruktion angefertigt hat, um so eine ganz neue Form irgendwie von Bewegung zu schaffen. Er stellt eine Kamera, die rotiert in die Berge. Der Film geht ungefähr, glaube ich, 3 Stunden. Und dann hat er so eine ganz spezielle Konstruktion der Kamera hergerichtet, mit der eine neue Form von Bewegungsdarstellung möglich ist, zum Beispiel. Andererseits ist er jemand, der durchaus humoristische Experimentalfilme auch macht, also gerade sowas wie Corpus Callosum, den er später in den 2000ern gemacht hat, wo dann Körper sich ganz merkwürdig verrenken durch irgendwie so frühe digitale Animationen zum Beispiel. Also er verbindet eigentlich immer so ein bisschen Humor, so eine humoristische Herangehensweise mit so Technikexperimenten. Und ich glaube, das ist bei Wavelength auch schon so ein bisschen angelegt. Einerseits ist das Bild vielleicht am Ende so eine Schlusspointe, die auf die Mehrdeutigkeit des Titels irgendwie wieder zurückverweist. Andererseits ist es aber auch ein Film darüber, auf welchen technischen Grundlagen das Kino eigentlich an sich irgendwie steht, auch vielleicht generell die Medien stehen, über die wir unsere Wirklichkeit ja auch irgendwie vermittelt wahrnehmen. Und ich glaube, das verbindet sich da irgendwie zu so einem Projekt, also so eine Technikreflexion mit so einem humoristischen Ansatz. Und das verbindet sich dann da für mich irgendwie in ein Gesamtwerk, würde ich sagen.
Ja, es ist ich sehe gerade hier so meine Notizen, das ist irgendwie ganz witzig, dass ich so Decke glitzert. Irgendwie rot, Ausrufezeichen. Minute 10, das Dröhnen beginnt. Ach ja, dieses Gruselige, das habe ich mich noch gefragt eigentlich, ob Skinner Marink eigentlich der erfolgreichste und bekannteste Experimentalfilm vielleicht so ist gerade. Also weil das ja einer ist, weil wenn man so guckt, ne, wie viele Leute haben Wavelength irgendwie so auf Letterboxd geloggt und wie viele Leute haben irgendwie Ten Skies oder sowas gesehen, sind das immer gar nicht so viele, aber Skinner Marink haben irgendwie 200.000 Leute gesehen. Das ist eigentlich so ein seltener Fall, wo der ist ja auch nicht ganz, ne, so plotbefreit oder sowas, aber musste ich noch mal stärker so dran denken, dass man auch öfter so Kommentare bei Experimentalfilmen auf Letterboxd jetzt liest, wo Leute sagen, ja, Skinner, ich habe mir das jetzt hier nach Skinner Marink angeguckt, das fand ich irgendwie ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall, also das ist ja auch ein Film, der schon mit Experimentalfilmmitteln arbeitet, zum Beispiel mit diesem permanenten Verweis auf die Kamera, insofern, als dass man halt sich fragt, warum sehe ich denn jetzt hier eigentlich gerade nichts? Also warum ist das alles so verpixelt? Was sehe ich da überhaupt? Und da wird ja dann sofort die Frage aufgeworfen danach, wie wurde das Bild bearbeitet? Wie wurde das Bild überhaupt erst produziert? Welche Kamera wurde da verwendet? Das ist ja auch, glaube ich, Teil des Horrors von Skinner Marink, würde ich ja eigentlich sagen, dass du eben gleichzeitig irgendwie so eine ganz fremdartige Ästhetik irgendwie hast, die dir nicht ermöglicht, bestimmte Dinge eben klar zu identifizieren oder zu sehen. Und andererseits, dass du dann merkst, okay, diese Bilder werden total aus einer total mir fremden Quelle irgendwie erzeugt und ich habe gar keinen Einfluss darüber, was ich da jetzt eigentlich überhaupt sehe. Und das ist ja auch so ein bisschen ähnlich bei Wavelength eigentlich, dass man dem so ein bisschen auch ausgeliefert ist und immer wieder eigentlich überrascht wird durch die nächste Ästhetisierung, die Ästhetisierungsidee, die Snow dann halt implementiert. Und das macht dann aber mir persönlich daran eben auch Freude, dass man halt immer wieder dann überrascht wird von einer neuen formalen Idee, die man in Verknüpfung mit anderen Ideen dann setzen kann oder eben auch ganz für sich selber genommen so als Segment dann interpretieren oder halt eben auch vielleicht eben nur genießen kann. Ich kann vielleicht noch sagen, dass der Mann, der, ich glaube, es ist der Mann, der ins Bild kommt und dann eben auf mysteriöse Art tot umfällt, das ist auch eine berühmte Experimentalfilmfigur. Hollis Frampton heißt der, der auch wie ähnlich wie Snow eine wirkliche ja, Berühmtheit im Structural-Film Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre gewesen ist. Und das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz spannende Verbindung und auf jeden Fall ein Regisseur, auf den man sehr gut auch verweisen kann, wenn es darum geht, sich mit Structural-Filmen zu beschäftigen. Und dass der hier in diesem Film auftaucht, ist sicher auch ein Verweis, der darauf hindeutet, dass es da auch schon so eine gewisse Gegenkultur gerade so in der New Yorker Kunstszene gab, die sich auch untereinander kannten, die und für das Publikum, man muss dann auch eben von einem Publikum ausgehen, das diese Filme gesehen hat, die das auch erkannt haben und diese Verbindung eben auch ziehen konnten zum Beispiel, sodass sich da so eine ganze Gegenkultur halt auch um den Experimentalfilm immer wieder mal herum irgendwie entwickelt und so eine Art von Figur dann eben auftreten zu lassen, verweist für mich relativ eindeutig darauf, genau.
Structural Film ist so eine bestimmte quasi Strömung, die es im Experimentalfilm gab, wo man auch so Warhols Empire zum Beispiel mit reinzieht, oder? Also wo man ganz lange so dieses Empire State Building sieht, also wo schon auch quasi durch so lange Einstellungen dann auch so eine Struktur irgendwie offengelegt werden soll, ne?
Genau, also es hat so ein bisschen was Filmreflexives, es hat was auch vielleicht bei Empire, denke ich, auch was Institutionskritisches, es hat der nächste Regisseur, über den wir ja gleich sprechen werden, mit Ten Skies, der ist auch eine, James Benning, der ist ja auch eine der berühmten Figuren des Structural Film, vielleicht sogar die bekannteste Figur, vielleicht auch eine Figur, die so am ehesten noch aus dieser Bewegung so als sehr selbstständige Figur irgendwie raussticht, weil der jetzt nicht mit so nicht so sehr stark mit so bestimmten Kunstszenen irgendwie affiliiert war, sondern immer so ein bisschen so als Außenseiterfigur auch gearbeitet hat. Genau, also und der Structural Film ist an sich halt eine Gattung des Experimentalfilms, die vielleicht so ein bisschen im Gegensatz gelesen werden kann zu dem Überwältigungskino, zu dem man zum Beispiel eben Stan Brakhage irgendwie zählen könnte. Also eigentlich die Minimalisten, könnte man eigentlich sagen. Die versuchen so ein bisschen den Film auf sein Skelett zu reduzieren, auf so bestimmte Fundamente zu bringen und mit diesen Fundamenten dann eben zu spielen, um dann vielleicht auch zu zeigen, Naja, an sich ist Kino halt vor allen Dingen dann immer dieses Fundament halt nur in unterschiedlichen Ausführungen.
Ja, was irgendwie ganz interessant ist bei Wavelength, weil ich fand ihn doch, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, mit am schwersten auch auf eine Art zu gucken, von den dreien, weil er ja auf eine Art der reduzierteste von denen ist, weil es wirklich ja nur eine Einstellung ist, jetzt mit natürlich den ganzen Abstufungen, die wir gemacht haben, ne? Die Lichtstimmung ändert sich, es gibt einen Zoom und so. Und andererseits ja aber was Maximalistisches hat, weil es dieses ultranervende Geräusch halt immer weiter aufdreht, ja, je weiter man rein zoomt, sodass man wirklich irgendwann denkt, boah, also der Film will einen ja auch richtig nerven irgendwie so, ne, mit diesem Geräusch, was auch viel dazu beiträgt, dass man das Gefühl hat, das ist so eine gruselige Stimmung, die irgendwie entsteht. Also das ist sicherlich auch was an Wavelength irgendwie bemerkenswert ist, dass er einerseits eben so dieses Klare und Einfache hat und dann aber sowohl in diesem Wechsel des Lichts, aber auch in diesem immer weiteren ansteigenden Geräusch halt doch so was Extremes irgendwie hat, tatsächlich. Gut, lass doch mal genau zu Ten Skies kommen von James Benning. Ich musste übrigens sehr lachen, dann, als ich dann irgendwann geguckt habe, von wann ist denn der Film? Weil das wahrscheinlich einer der Filme ist, von dem man es am wenigsten ablesen kann aus der Filmgeschichte, wenn man ihn sieht, von wann der ist. Also man kann natürlich sich fragen, was haben wir hier für ein Format, wie stark ist so die Körnung des Bilds oder so. Und der ist ja auch in sehr vielen sehr schlecht aufgelösten Fassungen online. Ich glaube, weil das so ein VHS-Rip ist, den man oft online finden kann. Da ist er nur in 480p. Es gibt aber, das ist der erste Letterboxd-Kommentar, so eine Restauration, die jemand angefertigt hat. Die habe ich jetzt auch mir angeschaut. Man kann natürlich vielleicht sagen, dass dieser gerade schlechte Optik oder grobe Optik dieses 480p der Version, die man online finden kann, dass das vielleicht auch was Interessantes hat, den zu schauen, aber ich habe dieses Hochgerechnete mir angeschaut und da sehen wir tatsächlich 10-mal den Himmel. Ich habe jetzt in einem Text gelesen, dass das alles aus James Bennings Garten irgendwie gefilmt. Das habe ich aber in anderen Texten darüber nicht gefunden. Es gibt ja auch ganz berühmterweise ein ganzes Buch eigentlich sogar über diesen Film, das entstanden ist. Und wir sehen quasi diese Himmelsaufnahmen. 10 Stück und sie sind immer 10 Minuten lang, so ungefähr. Und wir hören noch die Geräusche, die dazu irgendwie aufgenommen worden sind. Und das ist echt interessant, während man das schaut, weil ich kann nicht sagen, dass ich so zu Hause mich fühle in diesem Experimentalkino. Also ich gucke das schon und denke so, okay, jetzt wird meine Geduld aber auch noch ein bisschen strapaziert. Also ich habe immer noch diesen Reflex auch am Anfang, okay. Mal gucken, wie gut kann ich es aushalten. Und dann ist es schon echt interessant. Also ich musste da wirklich selber lachen, wirklich über mich selber, als ich irgendwann dann so, ich glaube so nach 30 Minuten wirklich im Kopf die Frage hatte, der Himmel, was ist das eigentlich? Also da musste ich selber, weißt du, so lachen über mich selber, dass ich dachte, was ist das eigentlich, was wir meinen? Es gibt doch diesen Film von Kubrick, ne? What do we see when we look at the sky? Und das ist ja tatsächlich eigentlich das Motto, was hier hinter diesem Film steht, dass man sich irgendwann fragt, ah ja, das ist irgendwie so eine Art Blau, der Himmel. Also wir haben da irgendwie so eine Atmosphäre, wie so eine Leinwand, etwas, was dahinter ist. Und das andere ist Wasserdampf und das nennen wir Wolken. Und das ist irgendwie etwas, das wir sehen, was wir jeden Tag natürlich sehen, wenn wir rausgehen, wenn wir aus dem Fenster schauen, etwas, was uns total eigen ist. Und gleichzeitig, genau, stellt man sich dann so diese Frage und erkennt natürlich Formen in den verschiedenen Himmeln, merkt, dass man Gefühle richtig entwickelt zu diesen verschiedenen Himmeln, merkt, dass wenn ein neuer kommt nach 10 Minuten, man so richtig irgendwie Aufregung verspürt, also richtig denkt, aha, also ich hatte wirklich dann jedes Mal dieses, aha, jetzt haben wir den, so ungefähr, weißt du, dass ich so, wie finde ich den denn jetzt so ungefähr, ne? Und dann, dass man wirklich so da durchgeht und ganz viele verschiedene Regungen hat. Und ich fand es ganz witzig, Fuchs aus dem Katz Discord hatte auf Letterboxd war das eine Rezension zu 8 Bridges hochgeladen, als der lief auf der Berlinale und hat dann so seine Gedanken aufgeschrieben zu jeder dieser Brücken, die er da sieht. Und genau so habe ich das auch dann gemacht, während ich diesen Film gesehen habe. Und man hat tatsächlich ganz unterschiedliche Gefühle und ganz unterschiedliche Gedanken auch, während man das sieht. Und hat auch unterschiedliche Vorlieben, merke ich auch dazu, was einem irgendwie beruhigt und was nicht und so. Und während man das aber auch sieht, und das finde ich irgendwie spannend, hat man auch eine Dramaturgie. Also ich hatte ganz oft das Gefühl, etwas fängt irgendwie schön und beruhigend an und ändert sich dann und wird dann auf einmal bedrohlich oder so. Und das ist interessant, also wie man fast so eine eigene Genre-Narration in so einen 10-Minuten-Clip von dem Himmel auf einmal irgendwie so reinlegt. Und das ist, glaube ich, finde ich, ganz spannend, während man das guckt, dass man auch das Gefühl hat, es ändert sich nichts und dann, aber doch, es ändert sich ganz viel, weil die Wolken natürlich immer in Bewegung sind die ganze Zeit. Und während man das schaut, denkt man dann so, ja, das ist ja tatsächlich die ganze Zeit so. Also während ich diesen Film schaue, ist es auch über uns so, dass ständig dieses Schauspiel irgendwie stattfindet, während wir in unserer seltsamen Welt irgendwie leben und zum Beispiel halt diesen Film gucken, um in einem Podcast darüber zu reden. Also das fand ich auch spannend, während man den sieht, dass man hört ja auch immer so, was im Hintergrund passiert. Und wenn dann so ein Auto hupt, es wirkt so albern, während man gerade eine Stunde den Himmel gesehen hat, wenn dann auf einmal jemand auf der Straße hupt und man so denkt, ach ja klar, die Welt dreht sich ja irgendwie weiter. Also das ist wirklich recommended viewing für mich, dieser Film. Ich könnte mir sogar vorstellen, weiß nicht, wenn ich irgendwie Filmkritik oder Film unterrichten würde irgendwo so, dass ich erste Stunde sagen würde, so, wir gucken jetzt erstmal Ten Skies von James Banning und danach reden wir darüber, weil das war wirklich, also hat mich richtig begeistert, das zu schauen.
Ja, also ich verbinde mit Banning halt auch so ein bisschen eben dieses Gefühl, dass, und ich glaube, deswegen fände ich es interessant, dass du sagst, du würdest es in so einer Einführungsveranstaltung auch zeigen, weil das ist wirklich eine Art von Kino, wo man das Gefühl hat, hier wird wirklich mal Tabula Rasa gemacht mit dem Kino. Man versucht wirklich so ein bisschen die Grundfesten des Kinos oder so ein bisschen oder auf die Grundlagen des Kinos vielleicht zurückzukehren oder einfach nur vielleicht die Grundlagen des Kinos wieder in den Vordergrund zu schieben. Und gerade bei Ten Skies, deswegen finde ich es auch gut, dass wir über den sprechen, da ist das, finde ich, besonders radikal umgesetzt. Du hast ja auch schon so ein bisschen über diesen leinwandartigen Charakter des Himmels irgendwie gesprochen. Auch in der Malerei gibt es ja die Tradition der Wolkenstudie zum Beispiel. Das ist ja auch schon lange eben so mit Malexperimenten auf der Leinwand eigentlich verbunden. Und das führt dann aber auch dazu, dass man nicht nur so ein bisschen auf die Grundlagen des Kinos irgendwie zurückgeworfen wird, zum Beispiel eben diese On-Screen-Off-Screen-Beziehung, die hier ja besonders radikal ist. Also im Bild ist scheinbar nichts zu sehen und außerhalb des Bildes ereignen sich ganz viele Dinge, die dann im Laufe des Films aber auch interessanterweise immer mehr in die Ausschnitte, die Banning wählt, dann eben auch eintreten. Also die Konsequenzen aus dem, was außerhalb des Bildes stattfindet. Und das finde ich halt eben so interessant, dass Banning jemand ist, der mit seinen Filmen uns dazu einlädt, auch das wirklich selbstverständlichste und unscheinbarste genau uns anzuschauen. Denn selbst dort oder vielleicht eben gerade dort sind die Konsequenzen menschlichen Handelns spürbar und bemerkbar. Ich finde dann besonders toll in diesem Moment, besonders toll in dem Film diesen Moment, ich weiß nicht, welcher Himmel es ist, wo dann auf einmal von unten dann eben dieser Industrierauch aufsteigt.
Auf einmal ist sowas ein Jumpscare und vorher wäre man so gewesen, ja, was soll ich mir dieses Bild sagen? Und nur weil man die anderen gesehen hat vorher. Ja.
Du kannst ja auch dann keinen Bildern, die du vorher gesehen hast, mehr vertrauen eigentlich. Weil das ist ja dann auch immer so bei Banning eine Frage, inwiefern greift er ein, inwiefern greift er ein in seine Ausschnitte, inwiefern ist der Sound, den man hört, tatsächlich entstanden zu dem Zeitpunkt, wo die bildliche Aufnahme entstanden ist. Und dann wird eigentlich das Grundvertrauen, was man in das Kino immer hat, vollkommen erschüttert hier. Das hat bei Banning einerseits so einen politischen Ansatz auch, also in seinem Kino ist häufig so eine Kritik an den USA, am Kapitalismus, an Umweltverschmutzung, Umweltzerstörung sehr präsent. Bei den Orten, die er filmt, die sucht er sich dann auch teilweise dezidiert deshalb aus. Das ist so die politische, konkret politische Komponente dessen. Aber es geht halt auch um das Grundvertrauen, was wir in das Kino haben, und das eben durch die Wahl des Ausschnitts und die Wahl der Soundscape irgendwie zu erschüttern eigentlich. Und das, finde ich, funktioniert einfach wirklich grandios, weswegen ich vielleicht auch diesen Industrierauch, der dann eben in dieses Bild aufsteigt, vielleicht für eine der besten visuellen Pointen der Kinogeschichte eigentlich halte. Dass man dann auf einmal keine Wolke eigentlich mehr als natürliches Phänomen ausschließlich begreifen kann, sondern immer denkt, ja, da hat sich dann jetzt wahrscheinlich schon der menschliche Eingriff eingemischt. Und keine dieser Wolken ist mehr ihre ursprüngliche Substanz, sondern hat sich mit dem, was die Menschen produziert haben, eben gemischt.
Mhm. Stimmt, der erste Himmel, da sind ja auch so zwei Kondensstreifen irgendwie so am Horizont und man weiß nicht genau, wie sind die entstanden oder was ist das, aber da denkt man gar nicht so drüber nach, während man das so sieht, bis dann der Himmel kommt, der ja dann aus diesem Schornstein oder was es ist, irgendwie so rauskommt und man dann Ja, finde ich ganz gut beschrieben. Stimmt, sich dann so dann im Nachhinein fragt, so was davon ist eigentlich wie natürlich entstanden. Und natürlich ist dieses verdampfende Wasser der Wolken natürlich kommt, ne, ist nichts rein, rein Natürliches tatsächlich so. Oder andersrum kann man sagen, wir sind auch Natur. Darum geht es ja auch oft in so Experimentalfilmen. Oder Scott Barley ist es ja zum Beispiel wichtig, über den wir gleich noch sprechen, dass wir uns immer so als etwas anderes von der Natur begreifen. Und eigentlich sind wir auch Natur, ne? Also dieses verdampfende Wasser kann aber auch in einem, weiß nicht, Stausee gesammelt worden sein. Hätte der Mensch diesen See nicht angelegt, dann wären die Wolken jetzt nicht an dem gleichen Ort, ne? Also dass wir das beeinflussen eigentlich, was wir da oben auch sehen, stimmt. Das ist auch interessant, dass wir damit so verwoben sind.
Ja, und das ist halt auch, also Bennings Kino ist halt auch ein Kino, das uns eigentlich immer zeigt, so wie du es eigentlich beschrieben hast, und da können wir auch bei Scott Barley noch drüber sprechen. Wir können einerseits die Kultur nicht von der Natur lösen und aber andersrum die Natur auch nicht mehr von der Kultur. Es ist eigentlich immer miteinander verzahnt auf verschiedene Arten und Weisen. Und das ist ja eigentlich, finde ich, das Schöne hier, dass Benning hier eigentlich auch das, was wir so eigentlich als noch unberührtes Schönes eigentlich begreifen, auch eben als Produkt unserer Handlungen eigentlich, also einerseits als das Produkt seiner Handlungen als Regisseur, durch die Ausschnittwahl und so weiter, aber auch als Produkt unserer Handlungen als Gesellschaft insgesamt halt begreift. Also, dass sowohl jeder Film aus gesellschaftlichen Kontexten hervorgeht, aber auch eben das, was wir im Bild sehen, die Wolkenkonstellationen, auch die verformen sich teilweise oder vermischen sich mit Materialien, die wir produziert haben. Und ich finde, das ergänzt sich halt zu so einem sehr, sehr schönen Gesamtsystem bei diesem Film, das wirklich zum Reflektieren und Nachdenken über das, was wir da konkret sehen, das, was wir im Alltag sehen, über die Art und Weise, wie wir allgemein sehen, halt einlädt. Und ich finde dann zum Beispiel auch, wenn wir dann nochmal auf den Aspekt des Unheimlichen zurückkommen würden, dieser Himmel, bei dem wir dann permanent diese Schüsse hören. Das ist auch, finde ich, eine der unheimlichsten Bilder der Kinogeschichte. Wir sehen die ganze Zeit nur diesen Himmel. Wir können aus dieser Perspektive nicht raus. Eigentlich wollen wir uns umschauen, und die Quelle dieser Schüsse eigentlich wissen. Aber wir können sie aus dem Bildausschnitt, der dort gewählt wurde, können wir diese Quelle einfach nicht identifizieren. Wir sind dem so ein bisschen ausgeliefert. Und da merkt man halt, okay, Filme entscheiden halt immer in einem Akt der Konstruktion, was wir sehen und was wir nicht sehen, und bestimmen dadurch unsere Wahrnehmung auch irgendwie. Nur hier ist es dann halt einfach mal besonders bemerkbar.
Was ich auch interessant finde, ist, dass ich habe das auch in ein paar Rezensionen gelesen, dass Leute so auf ihre Kindheit zurückgeworfen werden, manchmal bei diesen Experimentalfilmen. Also Skinner Marink wäre jetzt einer, bei dem das natürlich klar ist, weil es da um Kinder geht, die alleine in diesem großen Haus sind. Aber wir haben das auch bei James Benning, wenn Leute da jetzt sagen, ah, ich habe die ganze Zeit geschaut, welche Tiere erkenne ich in den Wolken. Und das fand ich ganz interessant, weil diesen Rezeptionsmodus hatte ich irgendwie nicht, als ich den Film gesehen habe. Also ab und zu, klar, erkennt man mal vielleicht irgendwas, aber ich saß jetzt nicht davor und dachte, welche Wolke sieht jetzt aus wie welches Wesen oder sowas. Also ich hatte das eher, dass ich Gefühle hatte, wie wenn mehr Licht ist oder mehr blau zu sehen ist, wirkt es auf mich beruhigend und wenn es zuzieht, wirkt es auf mich irgendwie bedrohlich. Aber dass wir so eine Zurückgeworfenheit haben auf den Körper, die Erfahrung, vielleicht die Kindheit und vielleicht aber auch sowas Archaisches. Und dass das bei uns irgendwie zusammenhängt. Also es ist gerade so ein bisschen gesagt, Kultur ist nicht so richtig von Natur zu trennen. Auch dass wir Licht beruhigend finden und Schatten bedrohlich finden oder sowas, ne? Das hat ja auch irgend sowas Archaisches einerseits, ne, weil natürlich die Sonne irgendwie da gut dafür ist, dass irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Welt sowieso wächst zum Beispiel, ne, was ja dann Nahrung produziert irgendwie für den Menschen, oder wenn es dunkel wird, dann regnet es, und das ist zum Beispiel, kann auch seine eigenen Gefahren birken und sowas. Das habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass man irgendwie beim Experimentalfilm schauen so auf den Körper zurückgeworfen ist und dann auch auf diese Gefühle und man sich dann so fragt, woher kommen die eigentlich? Also warum finde ich das und das jetzt auf einmal bedrohlich? Es ist ja nur der Himmel. Das finde ich irgendwie ganz schön auch bei diesem Film. Und ich habe mich dann zum Beispiel auch oft gefragt, ist das immer aus der gleichen Position gefilmt oder nicht? Jetzt habe ich einmal gelesen, ja, ist es. Und andererseits, woanders habe ich gelesen, ist es nicht in diesem Film. Das finde ich auch eine interessante Frage, dass man dann so denkt, ah ja, all das, also all diese ganzen Emotionen, all diese ganzen Gefühle, aber auch Geräusche, menschengemachtes, natürliches, kann sich auch alles nur an einem einzigen Ort abspielen. Einfach nur, wenn man in die Luft schaut. Das ist irgendwie auch interessant. Und was auch noch interessant ist, du hast auch so ein bisschen angesprochen, glaube ich, ist, ob diese Himmelsbetrachtung nicht auch und dieses Bilder da reinlesen, ja, das ist, glaube ich, auch eine frühe Art des Menschen, wahrscheinlich künstlerisch zu denken oder irgendwie kreativ zu denken und irgendwie so das Gefühl zu haben, Dinge können so erschaffen werden und können sich aber auch wieder ändern oder sowas. Und das ist wahrscheinlich was, was uns als Kinder daran irgendwie so begeistert. Also das habe ich gerade bei Ten Skies halt öfter gelesen, dass Leute so in ihre Kindheit sich zurückversetzt fühlen, weil man da noch auf der Wiese lag und diesen Himmel angeguckt hat. Und das habe ich als Kind auf jeden Fall auch gemacht. Ja, das sind noch so ein paar Gedanken, die ich hatte.
Ja, das finde ich interessant, weil ich glaube, dass auch dieser Modus des kindlichen Schauens ja durchaus insofern auch noch im Erwachsenenalter produktiv sein kann, dass man ja die Frage stellen kann, okay, einerseits man hat dann auf einmal den Raum sich irgendwie Utopien zu imaginieren bei diesen Blicken in den Himmel. Man hat aber auch andererseits vielleicht schwingt da auch die Frage mit, sieht man vielleicht auf eine Art und Weise mehr, wenn man wegschaut, oder sieht man auf eine Art und Weise mehr, wenn man sich für einen Ausschnitt ganz dezidiert entscheidet? Also das finde ich halt ganz interessant, weil das verbindet sich ja auch wieder mit einer Frage nach dem Sinn, Filme zu schauen oder dem Sinn, ins Kino zu gehen, weil da entscheidet man sich ja ganz dezidiert, darf ich gucke jetzt für eine gewisse Zeit nur einen Ausschnitt an, sehe dadurch aber vielleicht mehr, als ich sonst sehen würde. Ja. Und auch das ist ja etwas, was hier ganz klar halt nochmal in die Form des Films nochmal übersetzt wird oder in der Form halt mitgedacht wird. Hier wird ein Ausschnitt gewählt, alles, was drumherum ist, irgendwie als Sound mit aufgenommen und auf einmal, dadurch, dass wir uns, vielleicht denken wir mehr über Industrialisierung jetzt nach, dadurch, dass wir sie nur erahnen können, als wenn jetzt Benning direkt auf einen Schornstein gehalten hätte. Oder wenn jetzt im Spielfilm vielleicht mal Arbeitsräume inszeniert werden mit Figuren, die sich da irgendwie durchbewegen. Vielleicht denken wir durch dieses nur erahnen können halt mehr nach, weil das anregender ist. Das habe ich mir bei dem Film jetzt beim zweiten Sehen halt auch gedacht, dass dieses vielleicht woanders hinschauen oder eben sich nur für einen Ausschnitt entscheiden oder vielleicht auch von bestimmten Dingen wegschauen oder sie nur erahnen können eben, vielleicht gerade anregender ist. Und deswegen vielleicht auch das Kino so eine gewisse Form von Macht eigentlich über uns auch immer haben kann.
Ja, das ist total der gute Gedanke. Stimmt, dadurch, dass es nur ausschnittsweise ist, verweist es ganz anders auf das große Ganze. Das ist bei dem Film auf jeden Fall so, ja. Willst du noch was zu dem Film sagen oder auch zu James Benning an sich? Das Coole ist ja, dass er weiter auch immer noch diese Filme macht. Ich habe neulich, das fand ich ganz witzig, über Frederick Wiseman, der ja vor kurzem verstorben ist, gelesen, dass es bei Wiseman so interessant ist, dass er seinen Stiefel so durchgezogen hat eigentlich über die ganzen Jahre und Jahrzehnte. Also schon angefangen hat, solche Filme zu machen, recht früh, ne, die bei Wiseman ja diese langen Prozesse quasi in diesen Institutionen irgendwie darlegen über so eine sehr lange Zeit. Und dass es irgendwie interessant ist, dass er das gemacht hat, als er damit noch nicht so richtig erfolgreich war und als er dann aber erfolgreicher geworden ist, trotzdem immer noch auf eine Art dasselbe halt gemacht hat. Und bei James Benning haben sich die Filme ja auch so ein bisschen geändert, aber ich finde das irgendwie, ich musste dann auch an ihn denken, der ja auch immer wieder mit einem neuen, weiß ich nicht, 8 sowieso oder sowas Film dann auf der Berlinale läuft. Natürlich auch ein bisschen an Hong Sang-Soo, der auch ja irgendwie 2 Filme im Jahr rausbringt, immer so mit so einer in dieser gleichen Schlagzahl, das finde ich irgendwie schon beeindruckend, oder? Dass Ben in diesem Stil irgendwie so treu bleibt und man aber auch das Gefühl hat, so man, ich kenne ja jetzt nicht so viel von ihm, aber man erkennt schon auch immer noch mal irgendwie was Neues oder das neue Thema ist auch in seiner Reduziertheit wieder interessant. Also ich glaube, dieser Berlinale Film 8 Bridges wurde angekündigt mit irgendwie, ich dachte, es wäre mal an der Zeit, einen Film über Brücken zu machen. Und nur wenn man das liest, denkt man sich, ja, stimmt, ergibt Sinn.
Ja, also bei Benning ist es, finde ich, sehr interessant, dadurch, dass seine Karriere ja auch schon so lang läuft, dass sich schon die Form bei ihm, also vielleicht nicht der Weltblick hat sich, glaube ich, nicht so stark verschoben. Also es ist ein Amerika-kritischer Blick, ein skeptischer Blick, finde ich auch ein distanzierter Blick, den er immer wirft. Es hat sich so ein bisschen die Form, glaube ich, verändert, in der seine Filme so ein bisschen über die zum Beispiel die in Amerika herrschenden Gewaltverhältnisse nachdenken. Also ich glaube, in den 70er Jahren und auch in den gerade in den 70er Jahren noch hatten seine Filme noch so ein bisschen noch nicht diesen ganz strengen Minimalismus, der Aufteilung in Einstellungen in einer bestimmten Anzahl mit einer bestimmten Lauflänge, sondern Es hat, da, auch da wurden halt häufig eben unscheinbar wirkende Orte inszeniert, zum Beispiel ein Landscape Suicide von ihm. Da gibt es auch ganz viele Einstellungen, unscheinbarer Orte, die auch statisch sind, die auch eine gewisse Länge haben und eine gewisse Dauer evozieren, die aber da gibt es andererseits auch immer Brüche, dann wird die Kamera mal auf ein Auto montiert und wir haben eine Kameraeinstellung, die eben das Auto filmt, dann wird es dazwischen, weil in dem Film geht es halt um vielleicht so ein bisschen die Atmosphäre von Gewalt und Angst, die auch in den USA eben in der Zeit umging durch verschiedenste Serienkiller, über die viel berichtet wurde. Und dann gibt es in dem Film dann auf einmal eine Sequenz zwischendurch, wo er einfach nur Bildmaterial aus einem Interview mit Ed Gein zeigt. Und zwischendurch sehen wir dann halt aber nur so Aufnahmen aus den Orten, wo er vielleicht gelebt haben könnte. Und also es als bei Benning hat sich halt die Form über die gewisse Zeit
Ah
verschoben. Es
ja,
wurde
da
immer
habe
so ein
ich
bisschen
auch
abstrakter und minimalistischer und
reingeschaut in
man,
Landscape zur
ja.
Zeit. Ja, das fand ich total spannend auch, ja.
Ja, das ist interessant. Also und im Laufe der Zeit ist jetzt in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass seine Filme dann häufiger dann doch in, also sie waren trotzdem sehr rigide strukturiert. Sie haben aber sie haben dann auch immer so ein politisches Anliegen noch gehabt, so kleinere Brüche. Gerade dieser Allensworth, den er gemacht hat, oder im letzten Jahr der Film Little Boy, der relativ klar als irgendwie so auch aktivistische Antwort auf irgendwie die Bedrohung durch potenzielle atomare Katastrophen und Atomkrieg angedacht war. Und es hat für mich im Laufe der Zeit bei Benning so eine gewisse, je älter er auch wurde, denke ich, immer so eine stärkere Tendenz irgendwie zum Minimalismus stattgefunden. Und das finde ich dann durchaus interessant, halt über sein Werk irgendwie nachzuverfolgen, wie das immer mehr eigentlich Einzug erhält, bis wir halt wirklich beim minimalistischen Landschaftskino angekommen sind, für das Benning, glaube ich, bekannt ist. Das war dann halt eher so Richtung 90er, 2000er dann, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich schon, dass er dann anfängt, diese Filme 13 Lakes, 10 Skies und so weiter zu machen. Ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall total interessant. Könnte man noch mal irgendwann ausführlicher drüber reden. Ich finde es ganz witzig. Also wir haben jetzt noch einen mit reingenommen. Mir fällt jetzt natürlich auf, also jetzt, wo ich mehr darüber weiß, durch die Vorbereitung auf die Folge, wahrscheinlich hätte man eher so einen Überforderungsfilm von Stan Brakhage oder sowas jetzt hier noch dazustellen können, natürlich zu diesen Filmen mit diesen langen Einstellung, aber trotzdem ist es ganz interessant, mal über Scott Barley und Sleep Has a House zu sprechen, weil der einerseits ein bisschen ähnlich ist zu James Benning zum Beispiel auch, in dem es zum Beispiel einen Shot gibt, wo ich natürlich, der ich dann gerade Ten Skies gesehen hatte, ah, das könnte ein Shot aus Ten Skies sein, weil wir tatsächlich einen so einen Shot auf so einen Himmel haben, als dann zum ersten Mal die Nacht aufklart, dann sehen wir das. Andererseits aber ist dieser Film natürlich total krass gemacht. Also das ist natürlich jeder Film, aber ich glaube, es fällt einem gar nicht so stark auf, wenn man den Film sieht, Sleep Has a House, dass der ja so nachts irgendwie in der Natur spielt. Also wir sehen da Wälder und wir sehen auch Tiere. Es eröffnet mit einem Shot, ich glaube, es sind zwei Hunde, die so aus dem Bildrand irgendwie herausschauen und nicht genau wissen, was da ist. Und dann sehen wir eben diese Naturszenen bei Nacht und diese verschreckten Tiere. Wir sehen Flüsse und Seen und so. Und man denkt, das wären so naturalistische Aufnahmen. Wir wissen, dass es Scott Barley, das von 2017 ist der Film übrigens, mit dem iPhone 6 irgendwie alles gedreht hat. Und aber erst in Interviews mit ihm habe ich dann gelesen, dass das sehr starke so Kompositionen sind aus ganz vielen unterschiedlichen Aufnahmen, die er gemacht hat. Also er steht irgendwo und filmt Pferde auf dem Feld und dann wird das später irgendwie ganz aufwendig so zusammengesetzt, dass es tatsächlich wirkt wie so eine, ja, wie so eine Waldlandschaft irgendwie in der Nacht. Und ich fand noch ganz witzig, dass der Film eröffnet mit so einem Hinweis, dass man den am besten in kompletter Dunkelheit schauen soll. Und ich musste da lachen, weil einerseits ich es nicht gemacht habe, also ich saß tatsächlich hier am Schreibtisch und habe den geschaut und es war hell, also ich musste lachen, weil ich mache es nicht wie intendiert. Und dann dachte ich aber, jeder Film ist ja eigentlich dazu, also die Filme sind ja eigentlich fürs Kino gemacht und da ist es ja dunkel, ne? Also ich fand irgendwie nochmal auch ganz witzig, dass das dazu steht. Das ist aber auch ja ein Film, der online auch dann viel vertrieben worden ist. Was hältst du von diesem Film Sleepers Hall House? Denn ich habe vorgeschlagen, den reinzunehmen, weil das für mich so ein seltsamer, sagenumwobener Film ist, der immer mal wieder auftaucht und wo ich immer mal dieses Poster sehe, wo dieses Pferd vor diesem Hang steht, der bewaldet ist. Und zweiter Lacher in dem Film war für mich, als am Ende die erste Person, der gedankt wird, Nadine May ist, mit der wir ja auch schon öfter hier gepodcastet haben, die ihn wohl auch in einem ganz frühen Stadium schon gesehen hat. Wie findest du den?
Ich finde tatsächlich, dass der auch nochmal deutlich mehr Bezüge zu diesem vielleicht so einem transzendenten Überforderungskino von jemandem wie Brakhage hat, weil das ist ein Film, der schon wieder sehr an Texturen von den Bildern eigentlich auch interessiert ist, der eine starke Immersion auch erzeugen möchte, finde ich auch erfolgreich erzeugt. Der finde ich vielleicht auch mehr wieder so in Richtung von zum Beispiel so Hypnose-Kino oder irgendwie sowas geht. Also ich finde da eigentlich bei, ich finde, und ich finde bei Bali dann aber interessant, dass er gleichzeitig so eine hypnotische Form häufig hat, die irgendwie Immersion und Überwältigung erzeugen soll. Und gleichzeitig, und das hast du ja auch eben gerade schon beschrieben, immer wieder darauf verweist, wie sehr diese Bilder Komposite sind und wie, dass die Bilder auch dann gleichzeitig so eine ganz merkwürdige Künstlichkeit eigentlich auch haben. Also man fühlt sich einerseits irgendwie verführt und angezogen und andererseits ist es aber auch dadurch irgendwie wieder unheimlich. Und ich finde, das korrespondiert halt mit diesem Unterschied zwischen der Künstlichkeit der Bilder auf der einen Seite und der Immersion, die durch diese Betrachtung aber auch erzeugt wird, auf der anderen Seite. Und ich finde, das macht diese Filme dann auch teilweise sehr einfach grundsätzlich beunruhigend. Und ich finde, bei Sleepers Hall House, im Gegensatz zu auch seinen Kurzfilmen, die sehr ästhetisch ähnlich angelegt sind, stellt sich das auch durch diese Dauer eigentlich noch mal mehr ein als so beunruhigendes Überwältigungserlebnis, wo man zwischen sehr vielen verschiedenen, wo man gleichzeitig in sehr vielen verschiedenen Modi irgendwie ist. Also es ist nicht so, dass man so zwischen diesen Modi irgendwie hin und her kippt, sondern die sind irgendwie so immer gleichzeitig da. Auch wenn man sich die Musik anhört von dem Film zum Beispiel, ich finde, die fängt ja dann häufig an als so sehr, ja, harmonischer Klangteppich und dann mischen sich da auf einmal so Untertöne rein, die so unheimlich und geisterhaft sind irgendwie auf einmal. So arbeitet die Musik von ihm ja auch und ich finde diese Gleichzeitigkeit, macht es gleichzeitig immersiv und beunruhigend und so ein bisschen verursacht auch gleichzeitig den Willen, sich irgendwie davon wieder zurückziehen zu wollen, wenn du verstehst, was ich meine. Vielleicht hast du die Erfahrung auch.
Ja, es ist auch der Film von denen, den ich manchmal so am stärksten so ein bisschen prätentiös fand. Also wo ich so manchmal so ein bisschen dachte, das ist wie, es könnte auch so Visuals sein, einfach für so ein Black-Metal-Album oder irgendwie sowas, also wo ich wirklich so das Gefühl hatte, okay, er will jetzt auch wirklich so die düstersten Bilder in der Nacht irgendwie zeigen und so, dann natürlich durch diese Übermalung oder Untermalung mit der Musik noch, die wir jetzt in den anderen Filmen zumindest nicht richtig als Musik hatten, wir hatten dieses Gedröhne natürlich bei Wavelength und weil der ja auch so anfängt mit diesem Text, ne, also einmal natürlich, this work has been intended to be viewed in complete darkness, was natürlich auch Sinn ergibt bei dem Film, weil wirklich manchmal kaum auszumachen ist, was man sieht. Also mir ist auch aufgefallen so, dass wenn ich das Licht dimme im Zimmer, ich auch wirklich mehr erkenne in dem Film tatsächlich. Ne? Also man hat dieses Phänomen bei dem Film, wie wenn man tatsächlich sich an die Nacht gewöhnen muss, das können die Augen, ja, dass man, wenn man ganz genau hinguckt, dann doch irgendwie mehr erkennt. Das ist ja auch so ein bisschen so ein kriseliges Bild. Aber dann gibt es noch einen anderen Text am Anfang, und zwar the shadow of screams climbed beyond the hills. It has happened before, but this will be the last time. The last few sense it, withdrawing deep into the forest. They cry out into the black as the shadows pass away into the ground. Und man liest das halt so und fragt sich dadurch natürlich direkt, und das ist, finde ich tatsächlich cool beim Experimentalkino, also dass man so die kleinsten Brocken von Informationen nimmt und sofort sich ein anderes Sehen entwickelt. Und man fragt sich natürlich, was soll das jetzt hier sein? Also vor allem dieses it has happened before, but this will be the last time. Also ich finde, man kriegt direkt dieses Gefühl, das ist eigentlich der Untergang der Welt, den wir jetzt hier sehen. Oder vielleicht auch der Untergang des Lichts könnte auch sein. Also ob das so der letzte Morgen vielleicht ist, den wir hier sehen, als dann doch mal kurz wieder so Wolken und die Sonne zu sehen sind. Wir sehen ja diese Tiere, die so ein bisschen mysteriös, vielleicht verschreckt sind. Also wir haben hier irgendwie so ein seltsames Gefühl von, vielleicht gibt es schon gar keine Menschen mehr auf der Welt und das sind jetzt vielleicht die letzten Tiere, die aber auch das kosmische Grauen oder was auch immer da ist, nicht verstehen können oder das Ende der Zeit oder sowas. Und der endet ja dann auch mit so einem Kreisbild, wie so ein Loch oder sowas sehen wir, was so rundherum erleuchtet ist, was dann aber so ganz grell ist, ne? Also wo dann auch so Farben stattfinden, die wir eigentlich vorher nicht gesehen haben in dem Film. Und Scott Bailey hat darüber auch erzählt, dass er sich in einer ganz starken Depression befunden hat, als er diesen Film gemacht hat, also über auch lange Zeit, ich glaube mehrere Jahre. Und er hat ja auch alles selber gemacht, glaube ich, an diesem Film. Und er hat sich dann immer gefragt, auch als er schon Nadine May den Film gezeigt hat und auch auf ihrer Website lief dann, glaube ich, auch schon eine Version, ob das jetzt mit diesem Sturm und der Dunkelheit enden soll, der Film, oder ob am Ende noch was dran soll, quasi. Das fragt man sich ja oft bei Filmen, auch bei Arthouse-Filmen, muss am Ende noch, wir hatten es gerade ja bei Marty Supreme, die Diskussion, muss am Ende noch ein übersinnlicher Verweis oder irgendwie so ein experimentelles Bild ans Ende? Er hat sich auch dazu entschieden, da jetzt so ein untypisches Bild vielleicht für den Film am Ende noch zu finden. Und ich finde den total beeindruckend, wenn man den sieht und dass man wirklich so übernächtigt und schlaftrunken und traumartig da durchschreitet. Und ich habe trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl bei dem Film auch, er will aber auch irgendwie so ein edgy, cooler Ästhetikfilm irgendwie so sein. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du diese Texte und so auch dieses Ende irgendwie hier so wahrgenommen hast bei dem Film.
Bei den Texten, und das ist vielleicht dann auch einfach meine filmwissenschaftliche Vorprägung und auch irgendwie das, was mich am Experimentalfilm so als allererstes irgendwie angefangen hat zu interessieren. Ich frage mich dann sofort, also gerade bei so bei der Einblendung von sehr abstrakter Lyrik im Kino, frage ich mich dann, ist das filmreflexiv gemeint? Es wird hier von Schatten spielen, also es wird ja hier von Schatten, die sich bewegen, gesprochen. Mhm. Es wird von den Letzten, die sich in den Wald zurückziehen, gesprochen. Sind das die Kinogänger? Habe ich mich dann gefragt. Oder sind es wir, die sich gerade in unsere abgedunkeltes Zimmer zurückgezogen haben und uns diesen Scott Bailey-Film eigentlich angucken? Dann dieser Satz, it has happened before, but this will be the last time. Das ist ja auch etwas, was ich häufig bei Experimentalfilmen habe, ein Gefühl, dass man hier jetzt wirklich etwas erkannt hat, etwas, was irgendwie ultimativ ist oder irgendwie letztendlich, was zum Beispiel die Fundamente unserer Wahrnehmung des Menschseins oder des Kinos irgendwie angeht. Und das ist, dass da vielleicht auch so ein Anspruch von ihm artikuliert wird, hier den irgendwie ultimativen abstrakten Film oder irgendwie sowas zu schaffen, was vielleicht auch zu dem leicht prätentiösen Gestus, den ich durchaus nachvollziehen kann, den du beschrieben hattest, irgendwie passen würde. Und bei dem Schluss habe ich mir auch gedacht, dass das, glaube ich, so ein, dass man das vielleicht so lesen kann, dass man sich jetzt fragt, ist das ein Aufstieg oder ein Abstieg, der da eigentlich stattfindet in dieses Loch? Das finde ich ja irgendwie auch ganz interessant bei einem Film, der ja auch wo es ja auch eigentlich um das Verschwinden, das Sterben, den Tod oder so eine Form der permanenten Todesnähe irgendwie vielleicht auch geht, die so in die Natur reingelesen wird. Ist das ein transzendenter Moment? In irgendeiner Form wird der da auf jeden Fall angedeutet, aber auch nicht vervollständigt. Und ist das halt ein Abstieg irgendwie in eine Unterwelt? Ist das ein Aufstieg in den Himmel? Auf jeden Fall ist es irgendwie ein Gang ins absolut irgendwie Unbekannte, ins Nichts, in irgendeiner Form für uns. Und das finde ich dann halt schon durchaus interessant, wenn man das bildinhaltlich sehen will. Und irgendwie ist das ja aber auch so ein, das hattest du ja auch eben beschrieben, dass er auch darüber nachgedacht hat, wie soll der Film denn überhaupt enden, was soll das letzte Bild sein? Das ist ja schon so ein ästhetischer Kontrapunkt auch zum Rest des Films. Also vorher hat man ja noch irgendwie konkrete Landschaften, die man irgendwie bezeichnen kann, und das hat man da eben nicht mehr. Und ich glaube, dass der Film damit endet, ist vielleicht auch irgendwie, habe ich immer so als Plädoyer irgendwie für den Experimentalfilm an sich, dass es egal, ob es ein Abstieg oder ein Aufstieg irgendwie ist, es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie, sich mit dem Unbekannten zu beschäftigen, damit man irgendwie vielleicht noch so eine Freude am Neuen irgendwie dann auch haben kann oder einen Sinn für das Neue, weil hinter diesem Schwarzen könnte ja auch eine ganz neue Welt abseits der, die gestorben ist oder die jetzt gerade im Film irgendwie im Sterben liegt, irgendwie liegen. Das ist halt einerseits, glaube ich, ein Bild, was sehr angstbesetzt ist, aber auch ein Bild, was Potenzial bietet irgendwie für Hoffnung über den Tod hinaus. Und das finde ich dann halt auch schon auf vielen Ebenen auf so eine abstrakte Weise recht universell wiederum. Auch wenn ich halt das vielleicht Prätentiöse daran, also ich musste auch teilweise denken, ist mir das jetzt beim zweiten Sehen dann doch zu nah an irgendwie, also du hattest von Metal-Album-Covern gesprochen, aber auch so Esoterik-CD-Covern oder irgendwie sowas, ne? Aber ich
Castor-Ball-Paper
finde,
vielleicht auch, ja.
genau, oder genau, das ist auch ein sehr guter Punkt. Also so, genau, Bildschirmhintergründe ist auch ein sehr guter Vergleich. Aber ich finde, dadurch, dass die Bilder halt dieses Unheimliche immer haben, wird das eigentlich unterwandert. Weil wenn das jetzt so visuelles Begleitmaterial zu bestimmten anderen Dingen nur wäre, was es ja wäre, wenn es irgendwie CD-Cover oder Bildschirmhintergründe oder so wären, dann hätte es dieses Unheimliche vielleicht nicht. Und ich glaube, dieses Unheimliche verhindert das, finde ich, so ein bisschen, dass es vielleicht zu prätentiös wird auf eine gewisse Art und Weise, weil das, dafür ist der Film, also um prätentiös zu nennen, ist der Film für mich dann doch zu verunsichern, weil ich finde, Filme, die ich prätentiös finde, haben häufig diese Anwandlung, dass sie eben gerade nicht verunsichert sind oder verunsichern wollen, sondern dass sie sich ihrer Sache so ganz sicher sind. Und ich habe das Gefühl, bei dem Film ist man sich der Sache aber nie ganz sicher. Also ich finde, spätestens wenn diese Flusslandschaft zu sehen ist, auf der das Licht gleich bleibt, auch wenn das Licht verschwindet, eigentlich, oder die Lichtquelle verschwindet, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Spätestens da ist es dann für mich ein Film, der zu verunsichernd ist, um wirklich prätentiös zu sein.
Ja, dieses Dazwischen, das scheint Bali auch wichtig zu sein. Also er hat auch in einem Interview mit Nadine May, was ich online gesehen habe, gesagt, dass dieses Ende auch so ein bisschen zwiespältig ist. Also, ne, es gibt, genau, man kann das irgendwie so horrormäßig lesen. Es kann aber auch, also für ihn war das eher auch mit den Farben, die dann kommen, dann doch was Tröstliches, irgendwie, was er so am Ende da sieht. Und dieses dem Tode nahe sein, also die Natur stirbt, Grenzerfahrung, Religion, das scheint auch irgendwie so ein Thema von ihm zu sein. Also einerseits habe ich auf Letterboxd so ein Zitat gefunden, ich glaube es ist, genau, in einer Rezension zu Wavelength hat jemand geschrieben, My friend Scott Barley, in Klammern, go check out his film Sleep Has a House, if you haven't already, once described watching a film as an act of surrender. Also, dass ihm das irgendwie wichtig ist, dieses, dass man sich so aufgeben muss irgendwie vor diesem Film, also diesem Film so komplett hingeben muss. Und in dem Gespräch mit Nadine May redet er über Georges Bataille und über so ein Essay von Bataille, in dem es um so eine ganz brutale Foltermethode ging, in dem ein Mann quasi lebend gehäutet wurde, also bis quasi nur noch so das Skelett irgendwie übrig war oder Teile davon oder sowas. Und dass er wohl, also Bataille in diesen Bildern, dann irgendwie so, dass man anscheinend sehen konnte, dass diese Person, während sie gehäutet wird, auf einmal irgendwie so eine Grenzerfahrung macht und nicht mehr nur diesen Schmerz hat, sondern dass sich das irgendwie so in so eine was Religiöses verwandelt hat. Jetzt mal die Frage, ist mir jetzt mal dahingestellt, ob das tatsächlich so war oder so. Aber das scheint so ein Bild zu sein, was Scott Barley irgendwie so ganz stark fasziniert hat und worüber er auch immer in diesem Interview irgendwie spricht, diese Todesnähe, selber auch diese, er hat mehrere Suizidversuche wohl auch gehabt, diese krasse Depression, dass aber irgendwie so ein, dass es irgendwie auch was Beruhigendes hat, so dass die Welt um irgendwie stirbt oder Teile davon und so. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch so in diesem Film so ein bisschen drin, dass man einerseits sich so komisch zu Hause fühlt in diesen Wäldern und andererseits so ja, ganz gegruselt davon ist, was da eigentlich noch so ist oder was da irgendwie noch so kommt. Und vielleicht, ja, kann man auch sagen, es ist einfach so an sich eine Reflexion auf den Tod an sich, wenn man den Tod auch so als langen Schlaf irgendwie so sieht, Sleep Has a House. Ja, ist auch die Frage so, ne, ist das vielleicht ist der Film das Haus des Todes oder sowas und wir können das hier zumindest schon mal vorerleben oder so. Also irgendwas ist da auf jeden Fall drin, so in diese Richtung und natürlich diese Naturfrage. Also sagt er auf jeden Fall oft im Interview, dass diese Sache, die wir auch bei Benning besprochen haben, dass wir die Natur als was Fremdes von uns sehen, aber auch natürlich Teil der Natur sind, ne, indem wir ja auch Tiere sind. Das ist tatsächlich was, finde ich, was bei diesen Filmen so ein bisschen durchkommt, dass wir einerseits erst so als was anderes sehen und dann so merken, es ist Teil von uns und dass wir so komisch zurückgeworfen sind halt auf den Körper, auf die Kindheit, auf solche Sachen, die irgendwie schon auch natürliche Sachen so an uns drin sind, wie wir die Welt halt deuten. Das ist sicherlich auch irgendwie drin.
Gerade diese Frage nach dem Tod ist ja auch etwas, was das Kino eigentlich irgendwie in seinen Grundfesten auch immer bewegt. Also ich meine, wie viele Filme über Geistererscheinungen oder das Geisterhafte oder sowas gab es in letzter Zeit, aber auch in der gesamten Geschichte des Kinos. Und das Verhältnis zum Tod ändert sich ja auch irgendwie grundsätzlich im Kino. Man kann durch Filme immer noch Menschen sehen, die schon längst verstorben sind und so weiter und so fort. Das ist ein ganz neues Verhältnis zum Tod eigentlich, was da überhaupt entsteht. Und ich habe bei dem Film jetzt hier auch das Gefühl, auch gerade wenn du dieses Partei-Essay angesprochen hattest und dieses Haut wegziehen und dann also dieses Ritual, dass er hier ja eigentlich mit den Bildern, die er fotografiert hat, so ähnlich arbeitet, insofern ist, dass er Fetzen von unterschiedlichen Bildern nimmt und die neu zusammensetzt eigentlich. Also die Fotografie selber dann so als totes Material irgendwie oder dass die Filmbilder so als totes Material nimmt, dass er neu zusammensetzen kann, um so einen Anschein von etwas Lebendigem irgendwie herzustellen. Und das ist dann ja aber gleichzeitig interessant, dass das so düstere und dunkle Bilder sind, die wiederum aufs Sterben eigentlich verweisen. Und ja, vielleicht ist vielleicht gerade das die Abgestorbenheit des filmischen Materials, dass das etwas nicht Lebendiges ist, irgendwie auch eine Chance, sich irgendwie neu mit dem Tod zu beschäftigen durch das Kino eigentlich. Also ermöglicht ihm halt erst überhaupt diese Bilder zusammenzusetzen, die so eine Todesnähe irgendwie erahnen lassen oder so ein permanentes sich im Sterben befinden irgendwie erahnen lassen, das in der Natur dort stattfindet. Das geht aber nur, weil diese Bilder eigentlich so eine unlebendige Verfügungsmasse sind, die man halt digital programmieren kann oder neu zusammensetzen kann. Aber erst dadurch kann man halt vielleicht nochmal neu über den Tod reflektieren.
Aber das ist witzig, jetzt stimmt, dass du es nochmal ansprichst, weil Benning uns aufgefallen war, aber wir gucken in den Himmel und denken auf einmal über die Industrialisierung nach und über den Kapitalismus, obwohl wir eigentlich diese unschuldigen Wolkenbilder sehen. Und hier wiederum hatte ich das nicht. Also hier habe ich nicht so stark über, weiß ich nicht, solche Dinge nachgedacht. Also so unsere Welt und wie wir leben oder sowas. Obwohl dieser Film natürlich quasi viel stärker durch Technik und CGI gemacht ist eigentlich, ne? Also eine viel stärkere Gemachtheit hat, aber er ist so doll irgendwie so zusammengesetzt und so düster, dass man hat wirklich das Gefühl, man liegt auf so einer Waldlichtung und wird gleich weggeschwemmt irgendwie so, ne? Es ist interessant, was für eine krasse Naturerfahrung hier eigentlich auch irgendwie gemacht wird, obwohl es eigentlich so unnatürlich ist, was wir sehen. Und wir bei Benning hingegen, wo wir eigentlich nur diese Naturerfahrung haben, wie es halt wirklich mehr oder weniger ist, wenn man in den Himmel guckt, auf einmal so diese Rückkopplung an Gesellschaft haben. Also das ist, glaube ich, was ich jetzt merke, so in dieser Folge, dass man beim Experimentalkino halt, ja, also es ist doch erstaunlich ist, wie viele Assoziationen man hat und wahrscheinlich auch, wie oft man den Modus auch wechselt. Also wie oft man auch mal an einer Sache so ein bisschen rumdenkt und dann fällt einem wieder was anderes ein und dann geht man diesen Weg weiter. Und das habe ich, glaube ich, beim traditionellen Film nicht so stark auf jeden Fall.
Ja, es ist halt, finde ich, spannend, also ich würde das genauso sehen wie du, dass eigentlich bei Bali und bei Benning so eine umgekehrte Bewegung mit den gleichen Parametern irgendwie stattfindet, dass Benning halt, wie du es, finde ich, auch gerade schon ganz schön gesagt hast, eigentlich auf das scheinbar Natürliche hält, um uns das Kulturelle vor Augen zu führen, um uns dafür einen Imaginationsraum zu geben, wie das, was außerhalb des Bildes liegt, dort reinfließt und so weiter. Und bei Bali ist es eigentlich das Umgekehrte irritierend, dass er ein wirklich rein kulturelles Mittel der technologischen Bildproduktion eben benutzt und das aber zur Inszenierung von Natur dann wiederum benutzt, die vielleicht in ihrer Abgründigkeit dann irgendwie eine ganz neue, unheimliche Mischung irgendwie mit diesen sehr künstlich wirkenden Bildern irgendwie ergibt. Also da ist die Bewegung umgekehrt, aber ich glaube, die Irritation ist, glaube ich, der Irritationseffekt ist ähnlich. Er kommt nur so ein bisschen von der anderen Seite bei Bali als bei Benning. Sie verhandeln halt das gleiche Verhältnis, vielleicht nur von irgendwie anderen Perspektiven. Also Benning lässt die Kultur die Natur unterwandern und zeigt, wie diese Unterwanderung schon längst passiert ist und immer passiert. Und Bali lässt halt die Natur vielleicht so ein bisschen die Kultur eigentlich unterwandern.
Ja, so viel vielleicht zu diesen Filmen. Man hätte auch andere nehmen können. Wir können auch das gerne noch mal irgendwann machen. Ihr könnt ja mal auch schreiben, wie ihr das so fandet, dass wir über Experimentalkino jetzt mal so ein bisschen geredet haben. Ich finde, es hat also mir total Lust gemacht, auf jeden Fall mehr davon zu schauen und auch auf Filmfestivals das vielleicht mal rauszusuchen. Ich kann mir gerade, ich meine, ich habe die jetzt alle zu Hause geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal, ja, als ich in der Jury war zum Kurzfilmfestival Köln, da gab es auch viele Experimentalbeiträge, aber das waren ja Kurzfilme auf jeden Fall, was natürlich auch nochmal irgendwie eine spannende Form ist. Aber ich habe auf jeden Fall total Lust, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und vor allem, ich meine, wir haben das Wort, weiß ich gar nicht, ob wir das Wort einmal erwähnt haben, Slow Cinema, ne, ist ja natürlich auch so eine Sache, die das hier sehr berührt, also weil diese Filme auch alle auf ihre Art sehr langsam sind. Mich würde, glaube ich, jetzt auch vor allem mal schnelleres Experimentalkino natürlich auch interessieren oder überfordernderes. Wir haben natürlich jetzt uns auch eher das Langsame so ausgewählt, aber ja, das, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel, was man entdecken kann. Ich weiß nicht, ob du noch so ein paar Tipps hast oder so, wo macht man weiter oder ja, was interessiert dich gerade so?
Also was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, was weswegen auch mein nächster Post, den ich machen möchte, sich um die Filmemacherin Jermaine Dulac drehen wird, ist das Avantgarde-Kino der 20er Jahre. Also das, das als Experimentalfilm oder Teil der Experimentalfilmgeschichte auch zu begreifen und zu vermitteln, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Jermaine Dulac hat einerseits einen surrealistischen Film wie The Seashell and the Clergyman gemacht, aber auch rein abstrakte Kurzfilme gedreht und war so eine der ersten größeren weiblichen Stimmen im, im Avantgarde-Film. Und da deswegen wollte ich dann noch mal etwas zu ihr machen. Wir hatten ja auch schon andererseits das Special gemacht zu Maya Deren. Ich finde, Maya Deren ist ein hervorragender Einstieg ins Experimentalfilmkino, ja, und in den Avantgarde-Film eigentlich. Also ich finde, gerade Meshes of the Afternoon wird ja, denke ich, auch nicht umsonst grundlegend als Kanon in der Filmwissenschaft geführt und auch immer als Kanon vermittelt und in Einführungsseminaren geschaut und analysiert, weil ich finde, das ist ja ein Film, der so eine, auch so ein, in so einem Zwischenstadium zwischen Elementen des Spielfilms, die dann aber in so eine Experimentalfilmstruktur überführt werden, eigentlich arbeitet. Also gerade sie und ihre Werke kann ich dafür auch auf jeden Fall empfehlen. Was bei mir irgendwie noch ansteht, ist, dass ich vielleicht außerhalb der größeren Namen noch mal irgendwie ein bisschen mehr irgendwann arbeiten möchte. Also ich möchte jetzt schon gerade am Anfang in meiner Arbeit auf meinem Instagram-Account schon noch vielleicht so ein bisschen so die größeren Namen abdecken, aber dann auch manchmal vielleicht so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Also ich fand das sehr interessant, bei der Berlinale zum Beispiel diesen Film Katabasis zu sehen von Martin Mühlhuisen. Also auch einfach neue Namen zu entdecken, da muss ich dann halt eben noch schauen, weil ich habe das Gefühl, ich habe so im Experimentalfilm jetzt von allen bekannteren Namen irgendwie schon einiges gesehen, auch gerade aus dem amerikanischen Raum. Ich würde auch gerne stärker nochmal irgendwann aus dem amerikanischen und englischsprachigen Raum rausgehen, was den Experimentalfilm angeht. Also so ein bisschen deutsches Experimentalkino habe ich auch schon einiges gesehen, aber halt vielleicht noch in andere Kulturkreise blicken, wie da der Experimentalfilm oder welche Rolle der Experimentalfilm dort spielt, das würde mich noch sehr interessieren. Das habe ich so ein bisschen noch vor, aber genau, was als nächstes ansteht, ist dann erstmal für mich der Post zu Jermaine Dulac. Ihre Filme kann ich sehr empfehlen und was darüber hinaus ist, das überlege ich mir dann im Moment immer noch von Woche zu Woche. Vielleicht mache ich mir dann irgendwann auch mal einen größeren Plan dazu.
Genau, dein Instagram-Kanal heißt J.E. Experimental. Da kann man deine Posts sehen. Da gibt es welche zu, warum man Experimentalfilme schauen sollte, was so die bedeutendsten sind. Und Murder Drone, was ist das? Das ist ein Experimentalfilm-Slasher oder was?
Das, genau, also man könnte sagen, das ist so ein bisschen das, was der Structural-Film mit dem Kino an sich macht, macht Murder Drone eben mit dem Slasher. Es gibt ein ganz schönes Pamphlet von drei AutorInnen, das Exotica Pamphlet One zum Murder Drone. Von, ich habe es hier gerade offen, damit ich die AutorInnen auch sagen kann, von Claire Cox, Peter Galvin und Nathaxane Walker. Ich bin über den Film Devil's Story, der so eine, ja, 80er Jahre Kuriosität irgendwie ist, ohne wirklich groß zusammenhängenden Plot, mit Elementen wie einem alten Geisterschiff, einem mordenden, mutierten Ex-Nazi und Mumien und allem drum und dran. Also der wirklich so fast plotlos chaotisch irgendwie ist und sich halt in diese Insel französischen Küstengebieten irgendwie abspielt und der kaum eigentlich zusammenhängend geschildert werden kann, so in diesen Bereich gekommen. Ah, okay, also ich bin da, hab da zum ersten Mal den Begriff Murder Drone so ein bisschen gelesen und dieses Genre, wenn man das so sagen möchte, versucht eigentlich den Slasher-Film auf seine Basis zu reduzieren, um so eine, ja, vielleicht, also ich würde das nicht Abstumpfung nennen, sondern eigentlich sogar eher das Gegenteil, also dass wir wirklich damit konfrontiert werden, was wir da eigentlich immer konsumieren. Und das ist da, das ist eine Art und Weise des Slasher-Films, die verkürzt, die reduziert, um vielleicht sogar irgendwie dann aus der Gewalt, die wir dort sehen, irgendwie wieder, also der Gewalt insofern irgendwie wieder einen Sinn zu geben, als dass es zu einem irgendwie rein ästhetischen Erlebnis irgendwie auch wird. Und das finde ich halt einfach ganz interessant, weil das ist so eine Untergrundbewegung, die auch keine so richtige Bewegung ist. Es sind einfach unterschiedliche Filme, die unter diesem Begriff dann in diesem Pamphlet irgendwie gesammelt werden, die häufig Amateurfilme auch sind, also die mit sehr, sehr wenig Mitteln entstanden sind. Häufig haben sie auch noch diese sehr interessanten, für mich sehr interessanten VHS-Texturen, diese Imperfektion. Und gerade diesen Aspekt der ästhetischen Imperfektion, die irgendwie ganz, ganz neue, spannende formale Affekte irgendwie erzeugt, das interessiert mich daran eigentlich besonders. Also viel mehr als so irgendwie die Reduktion des Slasher-Films auf seine Segmente irgendwie, was der Slasher-Film ja auch an sich irgendwie schon macht, interessiert mich eigentlich die Ästhetik dieser Filme, dieses Unperfekte und das Chaos irgendwie auch, was dort irgendwie entsteht. Also ich könnte da zum Beispiel aus dem Bereich so Filme wie Science Crazed empfehlen. Twisted Issues ist ein Film, den ich letztens gesehen habe und genau auch einige andere Empfehlungen, die ich da hatte, könnt ihr ja dann in dem Post auch sehen. Aber das ist halt auch etwas, was sich mir vor allen Dingen dann wieder über diesen Zugang des Experimentalfilms irgendwie erschlossen hat und dadurch für mich irgendwie ergiebiger wurde, so als Ästhetizismus irgendwie auch, der dann mit diesen sehr geringen Mitteln erzeugt wird.
Okay, also da gibt es noch ganz viel, merke ich. Und cool, dass wir da jetzt mal so ein bisschen die Tür zu aufgestoßen haben. Falls ihr da draußen euch schon voll auskennt mit Experimentalfilmen, dann war, weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen was interessant an dem, was wir jetzt hier erzählt haben, aber vielleicht nicht so viel neu. Aber ich würde doch noch mal alle ermutigen, denen es so geht oder ging wie mir, die sich denken, soll ich mir das jetzt wirklich da angucken, diese 10 Himmel für 2 Stunden, das wirklich mal zu machen. Vielleicht auch wirklich ein Happening draus machen, ein paar Leute einladen und sagen so, wir schauen jetzt mal 10 Skies oder so und reden dann mal drüber. Ich glaube, man muss auch da ja nicht jetzt den Riesengefallen daran finden, diese Art von Film. Es ist jetzt sicherlich auch nichts, was ich jetzt jeden Tag mir anschauen muss, aber immer mal wieder ist es wirklich toll, merke ich. Und das ist total bereichernd und noch bereichernder war es, Jay, mit dir darüber zu reden. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mich da ein bisschen in diese Welt einzuführen.
Ja, vielen, vielen Dank. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne, gerne auch wieder. Und genau, wir hören uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Tschüss.